Frage ist doch, was ist die Wahrheit und wer möchte den Ballonkristall? Der Sneakpot in Folge 676 kümmert sich um euch, wenn ihr mal raus müsst und spricht über Bliss. Der mit der Strubbelfrisur, das ist Robert Krüger. Und in seiner Paraderolle als Samuel Hayek, das ist Christoph Perner.
Guten Abend. Und Stefan Giesbert versucht sich noch auf der Rollschuhbahn.
Ja, hallo. Rollschuhlaufen ist auch lange her. Ich weiß auch nur, dass ich mal Rollschuhlaufen war, weil ich neulich von meinen Eltern, glaube ich, irgendwie ein Foto abfotografiert bekommen habe, wo ich Rollschuhe anhabe und auf einer Schaukel sitze. Ich weiß nicht, warum ich dachte, dass das eine gute Idee ist, aber ich bin mit den Rollschuhen über die Wiese gefahren, bis zur Schaukel offensichtlich, um mich da drauf zu setzen.
Klingt nach einer Übersprungshandlung, so, oh Gott, alles ist besser, nur nicht weiter auf diese Rollschuhen stehen.
Ja,
komm,
ja.
Schaukel.
Also ich habe auch so diese Erinnerung, dass man so wenig Kontrolle hat und das Fallen dann doch immer ziemlich unangenehm war.
Hm. Ich bin gern Rollschuh gefahren.
Ja. Also Rollschuh oder Inlineskate oder?
Nee, Rollschuh. Dafür bin ich zu alt. Sind wir alle zu alt. Das war ja bei uns erst, als wir quasi erwachsen waren, kam ja Inlineskates. Nee, aber als Kind bin ich
Rollschuh gefahren. Ja, aber wir hätten ja dann doch jugendlich hip sein wollen und
ja, das war ich nie.
Skate. Es kommt jetzt wieder demnächst, wenn du auf die 50 zugehst.
Was, Inlineskates oder hip sein?
Keine Ahnung, irgendwas.
Eins von beiden. Nee, ich hatte damals Rollschuhe, die man so mit so Gürten an die Schuhe machen konnte. Also es war nicht wo so ein Schuh drauf gedübelt war.
Die sind aber, glaube ich, aus den 70ern, gell?
Wahrscheinlich, ja.
Ja, ich meine, sowas hatten wir auch. Vielleicht waren das sogar. Gucken, ich weiß jetzt nicht, wo ich dieses Foto habe, aber.
Und die hatten auch das Geräusch war nicht so dieses weiche Geräusch, was auch dann die Skateboards hatten, sondern das war eher so ein klappriges, eher so ein Klappergeräusch.
Dieses ganze Metalldingens wahrscheinlich nicht fest zusammengeschraubt war, sondern nur so.
Das auch, ja. Nee, auch die Kugellager.
Und die Kugellager, genau, die Kugellager.
Eher so rasselnd. Aber sie waren halt schnell und gut und ich mochte das, ja. Das
okay.
Ich habe so kleine Pirouette und sowas ging schon. Also es war.
Nee,
war irgendwie. Ich war nicht völlig unbegabt, aber so richtig begabt auch nicht. Mhm. Naja.
Nee, da hat es bei mir nicht für gereicht. Aber warum reden wir eigentlich über Rollschuhlaufen?
Weil wir die Zeit totschlagen, bis unser Kamerad Bob irgendwie seine Stimme wiedergefunden hat. Er scheint es irgendwie verloren zu haben.
Die Hörer denken doch, er ist dabei, weil ich ihn ins Intro reingeschnitten habe mit einem Hallo, aber.
Fantastisch. Alles fake hier. Alles fake. Ich bin eigentlich auch gar nicht da.
Genau.
Und der Stefan hat mich aus alten Aufnahmen, weil wenn du knapp 700 Aufnahmen hast, dann kannst du einfach, dann hast du alles schon mal gesagt und der Stefan hat mich jetzt einfach so zusammengeschnitten, wie er meint, dass es sinnvoll ist. Und
Ich hab einfach einen Text geschrieben und die durchsuchen lassen, einfach die
genau.
Deine Sprachaufnahmen durchsuchen lassen und dann zusammenbauen lassen. Deswegen klingt es manchmal ein bisschen holprig.
Genau, und das Ziel ist, dass wir alle gar nicht mehr mitmachen müssen, sondern dass das irgendwann eine KI macht. Jede Woche eine Folge neu zusammenbasteln und wir überhaupt nicht mehr beteiligt sein müssen. Und dann kann das Projekt weiterlaufen bis die nächsten 1000 Jahre. Ist doch toll.
Aber es ist ja schon ein bisschen auch so, dass es uns schon noch Spaß macht.
Eigentlich schon, ja. Das ist ja wie Therapie im Endeffekt.
Nee, aber
Selbsthilfegruppe.
Wir reden einmal die Woche zusammen, das ist schon.
Ja, ich finde es sehr schön. Das würden wir sicher nicht, ich weiß nicht, wie unsere Freundschaften aussehen würden, wenn wir einen Sneakpot nicht hätten. Das wäre sehr viel eingeschlafener, ganz sicher.
Ja, man würde alle paar Wochen mal telefonieren und.
Wenn überhaupt, ja, genau. Ja.
Und im Moment sieht man sich ja noch nicht mal.
Ja, nee, ich genieße das sehr. Ich war eine Zeit lang mal nicht mehr so dabei und jetzt seit einem Jahr oder so genieße ich es wieder sehr. Oder 2 Jahren, ich weiß nicht.
Ja, 2 Jahre so mindestens.
Jahre verfliegen.
Ja, ja. Ja, vor einem Jahr war schon Pandemie, da warst du ja auch schon ganz.
Ach, stimmt, dabei. Ja.
Ja, okay, jetzt
Fangen wir mit dem Film an.
Ne? Du hast uns letzte Woche Bliss vorgeschlagen. Worum ging es?
Ja, das ist eine gute Frage. Worum es geht und worum es eigentlich geht in dem Film. Also,
ja, okay, dann erzähl ein bisschen von der Geschichte, ohne zu viel.
Ich weiß nicht, findest du es problematisch für mich hier den Clou? Ich finde, über den muss man reden, oder? Ich bin gewillt, den zu spoilern.
Ja, okay. Also wenn jemand den Film Bliss schauen möchte und auf keinen Fall irgendwelche Vorabinformationen haben will, weil er auch den Trailer nicht gesehen hat und auch keinen Text dazu gelesen hat, dann vielleicht jetzt direkt zur Droge der Wahl springen und sonst einfach
aber,
weiter.
Also, ja? Ja, ich finde aber, wenn man völlig unvorbelastet an diesen Film geht oder vielleicht irgendwas gelesen hat, was in die falsche Richtung geht, dann schadet man sich eher damit, als wenn man von vornherein eingeordnet. Also ich finde, so ein Film, da schadet es gar nicht so sehr, wenn man ihn eingeordnet bekommt. Weil man dann mit anderen Augen eventuell sieht. Aber man sieht natürlich nicht.
Ich wusste nichts. Also ich habe irgendwie den anderes Text halb gelesen und da steht irgendwie was psychedelische Liebesgeschichte. Und
ja, genau. Totaler Quatsch. So, steht da.
Okay.
Okay, ich versuch mal ohne Dings. Also.
Ja, wir haben jetzt Spoiler eh angekündigt. Also wer bis hierhin jetzt hört, wir versuchen. Ach, egal. Ja, bis jetzt oder lasst's.
Also, Hauptdarsteller Owen Wilson und Selma Hayek. Die Owen Wilson-Figur, Greg Whittle, verliert seinen Job auf eine ziemlich kuriose Weise.
Da muss ich ja dreimal Pause drücken, weil ich das nicht ausgehalten habe, diese Szene. So, oh, nee, bitte nicht. Ach, jetzt nicht das. Okay, Pause, hol dir mal was irgendwie. Keks.
Weil es so peinlich war oder wie es endet?
Ja, so Fremdschämen und jetzt, Alter, sei halt einfach, komm, sei ein vernünftiger Mensch und geh rüber und, oh, nee, Alter. Ah, das fand ich schon sehr schön.
Endet dann, oder? Total seltsam. Also,
ja, wie die Szene dann endet, da hat er mich dann wieder gehabt.
Ja, aber das hat er mit Realität dann nicht mehr so. Es kippte dann irgendwie in die Groteske. Aber es stimmt schon, er soll immer zu seinem Chef kommen, damit der ihn rausschmeißen kann und er geht einfach nicht hin und macht irgendwelche Übersprungshandlungen. Es war wirklich köstlich. Nachdem er rausgeworfen ist, trifft er in einer Bar gegenüber eine etwas mysteriöse Frau, Selma Hayek, die ihn glauben macht oder ihm präsentiert, dass sie übersinnliche Fähigkeiten hat, die ihm praktisch vermittelt, dass sie beide wahrhaftig sind und die Welt um sie herum nicht, und die Welt um sie herum nur Trugbilder sind, und sie kann diese Trugbilder auch beeinflussen. Sie zeigt dann eben, dass sie so mit einer Handbewegung Leute irgendwie hinfallen lassen kann und so Zeug, ja. Und das bringt sie ihm dann bei, dass er das auch machen kann, und das Ganze steht noch in Verbindung damit, dass sie Substanzen zu sich nehmen müssen, um praktisch die Welt beeinflussen zu können. Und sie nehmen dann so Kristalle zu sich in verschiedenen Farben und entschwinden dann zum Teil in so eine Traumwelt, in so eine Traumparallelwelt. Deswegen hast du vielleicht das auch mit dieser psychedelischen Liebesgeschichte in einem anderen Text gelesen.
Ja.
Ja, hat irgendwie was Psychedelisches. Und der Film lässt einen zum Teil auf den ersten Blick ein bisschen im Unklaren, ob es sich um Science-Fiction-Film handelt oder eben um eine Love-Story oder eben um das es wirklich geht. Soll ich das jetzt sagen, oder?
Jetzt ist der Moment, wer es nicht hören will, jetzt springen oder?
Genau. Oder eben um eine Geschichte, die sich um das Thema Sucht dreht. Also es geht um Sucht und um vielleicht auch ein bisschen um psychische Krankheiten, irgendwie damit zusammenhängt, aber im Endeffekt ist es eine Crystal Meth Abhängigkeit, die da dargestellt wird. Also es ist ja auch.
Oh Mann, ich bin so ein Ochs. Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, was das für eine Droge sein soll.
Ja,
die Kristalle.
Blaue Kristalle. Gott,
Gott.
Ja,
Erzähl mir mal, was ich noch alles nicht verstanden habe bei dem Film.
Also was halt recht eindrücklich ist halt, dass die, wir sehen ja die Welt, in der sie lebt, und sie lebt im Endeffekt als Obdachlose. Wir sehen eben auch immer mal die Außenansicht dadurch, dass seine Kinder, vor allem seine Tochter, ihn sucht und ihn versucht eben da rauszuholen. Und die wissen auch, dass er süchtig ist und dass er dass er ein Problem hat, und versuchen ihn da irgendwie anzusprechen, und er kennt die zum Teil nicht richtig, oder er ist halt voll drauf.
Ihm fehlen dann mal plötzlich 2 Wochen oder so. Das fand ich sehr erschreckend.
Genau, weil er einfach 2 Wochen auf Droge war und eben in irgendwelchen Traumwelten entschwunden war mit ihr und währenddessen halt völlig verwahrlost ist. Also man sieht da halt manches, ist ein bisschen so wie bei Matrix, so der Bruch in die Realwelt, wo er eben so verwahrlost, während er in Monaco in Gedanken ist und ein Luxusleben führt, wenn er halt auf Droge ist, was natürlich auch eher allegorisch zu sehen ist. Also natürlich soll damit halt dargestellt werden, dass er, wenn er die Droge genommen hat, halt glücklich ist und Bliss, Glückseligkeit empfindet.
Ja.
Und alles prima ist.
Ja. Mich hat der Film auch irgendwie auf einem Unterton, vielleicht auch, weil ich eben das nicht von Anfang an so deutlich verstanden habe, immer so ein bisschen auch an Matrix erinnern wollen.
Total.
So, auch wie sie rausgehen sozusagen.
Ja. Es ist immer nur die Frage, was draußen und was drinnen ist, gell? Das deuten die ja dann für sich um. Die sehen dann
die
Welt, wenn sie Crystal genommen hat, als die Realität, und das, wenn sie nichts genommen haben, als die Trugwelt.
Ja.
Halt umgedreht, gell?
Ja, alles.
Wie hat dir das gefallen?
Wie gesagt, diese Anfangsszene muss ich mehrfach unterbrechen, weil ich das kaum ausgehalten habe. Danach habe ich ihn sogar durchgeguckt in einem Rutsch, sozusagen, weil ich auch einfach im Zeitverzug war, weil ich irgendwie eigentlich gestern, also Montag, noch was aufnehmen wollte, was ich dann aus anderen Gründen zerschlagen hatte, und ich irgendwie, aber so, du musst das gucken, dann musst du das gucken, dann musst du das gucken, dann schaffst du es. Deswegen, aber war jetzt, aber ich finde es schwierig, irgendwie, also ich fand es schon irgendwie
auch
aufregend, das zu gucken. Also auch wie das dargestellt wurde, der ganze Look vom Film, also auch wie der zwischen diesem drauf und nicht drauf sein, zwischen diesem jetzt geht's ihnen gut, jetzt geht's ihnen schlecht, wie sie da immer hin und her schwanken, und die Kameraarbeit beziehungsweise die Special Effects so eingesetzt werden, dass man das auch immer so ein bisschen mitmerkt. Also irgendwie ganz am Anfang, wenn er aus seinem Büro rausgeht und plötzlich verschwindet die Geldbörse, so auf dem Tisch liegend, wie so ein Computereffekt, so ganz komisch. Deswegen war bei mir auch sehr lange eben diese Matrix-Assoziation. Also für mich hätte der auch...
Denkst du an Science Fiction, ja.
Genau, für mich hätte der an der Stelle, wo die rausgegangen sind, auch da wirklich so weitergehen können. Und dann gehen sie wieder rein und dann machen sie wieder was anderes und so. Von daher, als es dann so klar wurde, was der Film macht, was der Film ist, war es sehr unangenehm und sehr, also es wird ja dann auch noch richtig, so eine krasse Abwärtsspirale, so eine Drogenkarriere, wie das dann so weitergeht.
Ich finde auch diese Szene im beim Rollschuhfahren, das fand ich so, fand ich klasse dargestellt, weil da fahren sie erstmal so ganz harmlos eigentlich, und dann lassen sie ja immer so Leute hinfallen mit ihren Kräften, mit ihren Übermenschlichen, weil sie eben die Realität irgendwie beugen können, und sind da ja sehr, auch sehr mitleidslos, weil es sind ja eh alles keine Echten, die sind ja nicht true, oder ist ja egal, die kann man auch mal hinfallen lassen, auch wenn es irgendeine Oma ist mit einem Rollator und sowas.
So gemein.
Und dann in, so im letzten Augenblick der Szene sieht man eben so ein, nur so eigentlich dezent dargestellt, wie halt die Realität ist, nämlich, dass sie einfach, also werden sie irgendwie rausgebracht von irgendwelchen Sicherheitsleuten, und dann sieht man halt, dass sie einfach Truffis sind, die halt sich, die da halt rumgepöbelt und rumrandaliert haben in dieser Halle. Das ist halt die eigentliche Realität. Das, ich meine, es stimmt, ja, dass sie Leute zu Fall gebracht haben und Omas umgestummt haben, aber das haben sie halt nicht mit irgendwelchen elaborierten übermenschlichen Kräften gemacht, sondern die sind einfach hin und haben halt da rumrandaliert. Und da kriegt es halt so einen Bruch, deren Traumwelt, weil es halt ja keine Traumwelt ist, sondern es sind halt einfach nur irgendwelche Junkies. Also und da hatte ich so ein Kloß im Hals, also, okay.
Ja. Ja, das und, ist ja so, ja, quasi der erste Moment, wo du,
ja, genau,
wo du lernst, wo dir bewusst wird, so, okay.
die sind in einem Film unterwegs irgendwie.
Ja, genau. Irgendwas ist hier ganz falsch.
Ja.
Aber eben trotzdem kommt danach dann wieder diese Technikszene und diese andere Welt. Also, weißt du, in dem Moment war mir klar, so, okay, so ist es. Und trotzdem hat er mich dann nochmal so weggezogen, dass ich das andere wieder glauben wollte. Also deren Trip als, das ist die echte Welt. Und
also für mich war der Moment, wo es irgendwie blaue Kristalle, okay, alles klar. Also die blauen Kristalle, die waren für mich der Schlüsselreiz. Ja.
Ja, gut, das habe ich ja nicht verstanden, weil es könnte auch die blaue Pille gewesen sein.
Ja, stimmt. Ja, klar. Ja.
Also so habe ich es halt gelesen. Ah, warte mal.
Ja, ja, klar.
War das nicht bei der Matrix auch so? Ah, ja, dann nimmst du doch nicht die, sondern die.
Obwohl ich mir immer nicht merken kann, welche
ich auch nicht ist. Ich wollte eigentlich vorher noch nachgucken, und was habe ich wieder nicht gemacht vor der Sendung. Ja. So.
Ja. Also, ja, ich muss auch sagen, ist jetzt nicht so ein Film, wo ich hinterher sage, so, das ist ein gottverdammtes Kunstwerk, und das sind 10 Punkte, und ich wurde zum Teil auch nicht hundertprozentig warm, nicht. Aber gut, man fühlt sich halt auch nicht wohl darin, man soll sich auch, ja, zum Teil fühlt man sich ein bisschen wohl in diesen Wohlfühl,
das ist halt das ist halt das Erschreckende, diese Momente, wo die so
man
richtig
geht da mit
drauf
dem,
sind
mit
und
Bliss.
Denkt sich so, oh geil, ja cool, also so, weißt du, so, keine Ahnung, irgendwelche Besonderfähigkeiten zu haben oder in so einer Fantasiewelt rumzulaufen, die halt ganz anders ist als das, was wir hier haben, und
es war ja auch
fantastisch
so
aussieht.
So warmes Licht, man fühlt sich geborgen und so. Ja,
super.
Klar,
also richtig,
es wirkt halt tatsächlich bis auf den Zuschauer, der Bliss. Also von daher, ja, das ist alles sehr gut gemacht schon, muss man schon sagen. Die schauspielerische Leistung auch sehr gut. Also die spielen das beide super, finde ich. Ich weiß nicht, ob ich Salma Hayek wirklich so sehen will, weil ich weil ich die wirklich toll finde. Und
sie ist schon wesentlich angenehmer in diesen schönen Szenen, wenn sie gut zurechtgemacht ist. Und
Salma Hayek ist halt so super attraktiv. Eben ist halt auch so ein Beispiel für eine Frau, die nicht mehr ganz jung ist und trotzdem so, so toll aussieht. Und was heißt trotzdem? Es ist halt, ja, die aber, die halt auch mit, wie alt ist die? 50? Ende 40?
Ich weiß nicht. Ich werde das mal recherchieren und du kannst
mal. Die könnte 50 sein, also ganz knapp um die 50. Und die kann halt immer noch die halbjugendlichen Love Stories spielen. Ich meine natürlich nicht jugendlich, klar, aber.
Das ist 55.
Wow, krass.
Die ist ja 66.
Krass. Okay. Also die ist super hot. Super, super hot. Ist aber halt eine tolle Schauspielerin und spielt halt hier den Junkie auch super, also, oder die Obdachlose, völlig durchgeknallte, diese Rasterhaare, oder, da kenne ich mich nicht aus, ist das Raster oder Dreadlocks, oder Dreadlocks sind das, glaube ich, gell?
Keine Ahnung, das war Filz einfach, oder? Das war
Filz, ganz furchtbar.
Die waren einfach verfilzt.
Ganz schrecklich, aber sie ist immer super, also das ist einfach eine tolle Schauspielerin. Sie sieht halt nicht nur toll aus, sondern sie spielt auch gut. Und Owen Wilson, gut, den Drogenabhängigen hat er halt drauf, gell? Ich weiß nicht, ich möchte ihm nichts erstellen, aber ich habe irgendwas im Hinterkopf, dass er auch eine eine Suchtkarriere hinter sich hat. Ich meine, aber da kann ich mich irren. Ich möchte ihm da jetzt nichts unterstellen. Ja, nee, also das ist technisch und handwerklich ist das, finde ich, ist das sehr gut gemacht. Aber es, ich weiß nicht, es lässt halt einen schalen Geschmack zurück. Deswegen ist man nicht so richtig begeistert, wenn man rauskommt aus dem Film. Aber insgesamt finde ich, das ist ein guter Film. Also
ja, er erwischt einen halt so richtig. Also ja, ich bin danach auch so rumgelaufen, so, oh, okay, alles klar, Film fertig, gehst ins Bett. Also so, und dann, also, so noch halb drauf, halb Hangover. Also genau so, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Gefühl, was man nach dem Film hat, so ein bisschen so eine Art Hangover im Kopf.
Ja, ja gut, aber damit erreicht er zu 100% das, was er erreichen soll. Das ist
ja total.
Ja.
Also auch, weil was mir, ich habe mich halt immer wieder ertappt, wie ich mir vorstelle, so, oh ja, cool, wie es denen gerade geht. Und dann so, oh nee, du willst halt da tuff. Nicht sein. Ja, aber.
Ja, genau, das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Er ist natürlich in gewisser Weise, natürlich bricht er das auch, aber zum Teil ist er schon auch so Drogen glorifizierend. Gell? Also das, ja, wir sehen dann immer auch hinter die Kulisse und sehen, dass die eben verwahrlosen in der Zeit und zu Pennern werden, aber der Rausch selbst wird halt schon verherrlicht, also kann man schon so sagen.
Ja, 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 auf jeden Fall.
Aber gut, aber er führt halt dazu, dass er eben für den Zuschauer fühlbar wird, weil man eben mit in den Rausch reingeht. Ne? Also von daher, ja, der Film hat alles richtig gemacht.
Ja, er wird aber ganz viel gehatet, also.
Verstehe ich nicht.
Irgendwie.
Also kann ich mir nur erklären, dass die Leute einfach reingehen und was völlig anderes erwarten. Das könnte ich mir als Grund vorstellen, warum er gehatet wird, aber sonst, also das, was er erzählen will, erzählt er doch optimal eigentlich. Also
ja, also
verstehe ich nicht.
Ich find's auch richtig gut, obwohl es halt nicht so mein Lieblingsfilm wird und
nee,
mir ein schlechtes Gefühl nicht, gibt. Ja. Oder vielleicht finde ich es auch gut, weil er mir ein schlechtes Gefühl gibt und das in einer beeindruckenden Art und Weise schafft.
Ja.
Ja.
Ja, schade, der Bob ist nicht dazugekommen. Ja, noch von ihm auch einen Satz gehört.
Aber den können wir vielleicht nachher noch einschieben und dann mache ich nochmal eine Kapitelmarke. Bliss Reprise.
Okay. Ja. Wollen wir mal Punkte geben?
Ja, ich gebe 7,5.
Vielleicht ich gebe 8,5. Ja.
Nee, ich gebe 8.
Okay. Ich gebe 8,5. Ich finde, das ist, der macht das, was er tun soll, macht er wirklich sehr gut, aber er fühlt sich halt bei mir nicht so super an, deswegen liebe ich ihn nicht. Aber eigentlich erfüllt er, was er will. Also von daher.
Ist mal wieder so ein Film, den ich garantiert nicht geguckt hätte. Und mich jetzt freue, dass er bei uns in die Sneak gekommen ist. Also in unsere.
Ja, eigentlich.
In so unsere Mini-Sneak sozusagen.
Genau.
Ja. Hättest du ihn, wenn du gewusst hättest, was ist, also dass der so ist, hättest du ihn dann ausgewählt?
Puh. Also ich mag Owen Wilson und ich stehe sehr auf Salma Hayek, deswegen hätte ich ihn wahrscheinlich irgendwann mal geschaut.
Ja, nee, wenn du ihn schon geschaut hättest und dann gesagt hast, schaut den mal für die nächste Sendung.
Ich weiß nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, weil das ist ja jetzt auch nicht so euer Genre und das ist ja auch nicht mein Genre. Das ist ja überhaupt kein Genre, was wir am ehesten schauen würden. Und es ist ein Film, wo ich eben, ich habe dir ja noch einen anderen Film empfohlen, den wir heute noch besprechen werden, wo ich wusste, so, der macht einfach ein gutes Gefühl und den liebt man. Also ja, ich bin gespannt, ob du ihn liebst, aber ich liebe ihn. und das ist hier bei dem Film, das ist schon ein bisschen Arbeit, dieser Film, deswegen ist der eigentlich optimal so in dieser Sneak, in dem Sneak-Dings. Und ich meine, was ich vorher wusste, war, dass er kontrovers ist und dass er wohl häufig falsch angekündigt wird. Und das stimmt, das hat sich tatsächlich bewahrheitet.
Ja, genau.
Also es Bei dir quarkt es ein bisschen im Hintergrund.
Nein, es quarkt beim Robert und der kann uns nämlich jetzt auch noch sagen, wie er den Film fand.
Cool.
Wir reden über Bliss.
Und vorab, wir sind schon im Spoiler-Teil. Du kannst also hart vom Leder ziehen.
Ah, so habt ihr das strukturiert. Ja, ich hätte jetzt nicht so genau gewusst, wie ich jetzt reinkommen soll. Ich bin ein bisschen spät gekommen, weil hier die Kids nicht schlafen, wie man im Hintergrund noch hört.
Die sind ja beide noch wach, oder?
Nee, die eine habe ich jetzt niedergerungen. und den kleineren von beiden versucht meine Frau jetzt klein zu kriegen. Der hat dummerweise am späten Abend...
Ist auf so vielen Ebenen lustig.
Ja. der hat am späten Abend leider noch ein Nickerchen gemacht zu einem Zeitpunkt, wo er es nicht mehr hätte tun sollen, aber es ließ sich nicht verhindern. Und deshalb ist er jetzt fit wie ein Turnschuh um 21.52 Uhr.
Ja. Nee, das war bei uns immer bei den Kindern nach 4 Uhr dürfen sie auf keinen Fall mehr schlafen, koste es, was es wolle.
Und dieses koste es, was es wolle war nicht umzusetzen, weil das ganze Kinderzimmer war ein einziger zerlegter Schrank und ich musste das irgendwie hinkriegen, bevor es Nacht wird. Und meine Frau musste Abendessen kochen und dann, war nicht mehr genug Hände frei, ist eingepennt.
Ja, wie fandst du Bliss?
Bliss, ja, wenn ihr schon im Spoiler-Teil seid, dann habt ihr ja schon alles wahrscheinlich gesagt, wie der sozusagen
eine Drogengeschichte ist und sowas, das haben wir alles erzählt, ja.
Genau. Ich mochte den irgendwie. Klar, ich hatte jetzt gerade noch, als ich gerade reingekommen bin, hast du irgendwie gesagt, das sei Arbeit. Ich nehme an, das bezog sich auf den Film.
Mhm, ja.
Das ist natürlich ein Stück weit so, das ging mir auch so, aber ich mochte das gerne investieren, weil ich sehe Salma Hayek ganz gerne, ich mag auch den Herrn Wilson ganz gerne.
Exakt, das habe ich auch schon gesagt.
Ja.
Christoph, du hast ein bisschen anders gesagt.
Ja,
okay. Ich sag, so heiß.
Und ja, nee, das würde ich jetzt gar nicht mal so in den Vordergrund kehren, aber so.
Nee, aber sie ist auch sonst super. Aber sie ist auch heiß.
Ja, von mir aus. In dem Film jetzt gar nicht so sehr. Also.
Nee, in dem eben. Nee, gar nicht. Ja. Hast du recht.
Und er hat das irgendwie, ich fand, der Film hat schon, wenn wir jetzt im Spoiler-Teil sind, schon relativ früh so diese Szene gleich am Anfang in seinem Büro, noch bevor er gefeuert wird, gefeuert wird und dann nicht, ja, egal. Jedenfalls, da geht die Kamera ja einmal so raus vors Fenster und man sieht dieses Plakat, und dann kommt die Kamera aber gleich wieder rein und er diskutiert da währenddessen irgendwie mit der Apotheke über sein Rezept. Und es war so ein bisschen so Foreshadowing. Ich habe in dem Augenblick das Plakat nicht richtig lesen können und habe nicht ganz verstanden.
Rehab-Klinik.
Das war eine Rehab-Klinik. Da stand Safe Harbor. Ich habe nur Safe Harbor gesehen und bevor ich den Rest lesen konnte, ging die Kamera wieder zurück. Und dann dachte ich mir so, das hat irgendwas zu bedeuten. Das musst du dir merken. Und dann sitzen die irgendwann bei diesem KFC hinten beim Dumpster und fressen das Essen, was sie von dem Typ da als Almosen bekommen. Und hinten um die Ecke an so einer Wand klebt wieder dieses Safe Harbor Ding und dann dachte ich so, okay, alles klar. Wir sind hier also in der Drogengeschichte. Das war noch weit bevor wir irgendwie da in irgendwelchen griechischen Inseln rumhängen. Und da fing ich dann an, so langsam zusammenzubauen im Kopf, dass wir hier eigentlich eine Drogengeschichte sehen. Dann hat's mich, also ich mochte das dann. Und dann kam diese Nummer, mit dem wir stöpseln uns mal aus der Matrix aus. Oder wir
schubsen Omas um auf der Rollschuhbahn und so.
Ja, das war ja so ein bisschen Comic Relief Teil, ne? So, mal
wild. Aber dann am Ende ja nicht. Am Ende werden sie rausgetragen und man sieht, dass sie halt einfach nur rumrandaliert haben.
Ja, genau. Aber das war dann schon so der Moment, da war ich irgendwie schon so auf die Schiene gesetzt, ohne dass ich jetzt vorher zu viel gelesen hatte. Ich hatte auch nur von dir in der letzten Woche ja diese Ankündigung gehört, die so ein bisschen von wegen so, das wird falsch angekündigt oder der Trailer ist falsch und die Zusammenfassung ist irreleitend. Mehr hatte ich mich nicht belesen dazu. Also ich war da noch relativ frisch, was das angeht. Und dann ist man ja zum ersten Mal so ein bisschen auf so einer Matrix-Schiene drauf. Aber ich hatte dieses mit dieser Rehab-Klinik, das hat mich nicht losgelassen. Und dann habe ich die ganze Zeit so überlegt. Und
das habe ich erst ganz am Ende gesehen, weil am Ende wird es ja wieder da drauf.
Genau.
Von der letzten Szene oder so.
Ich hatte es schon in dieser KFC-Szene. Und mein Bild, was sich dann so langsam gefestigt hat, ist, dass irgendwie diese Salma Hayek-Figur so ein bisschen die ist quasi seine Sucht. Also ich weiß gar nicht, ob die wirklich existiert. ob er wirklich mit der rumgelaufen ist oder ob die nur sozusagen die filmische Vergegenwärtigung seiner Sucht an sich ist. Stimmt, weil die auch immer auch sein, so, ja. die ändert sich auch immer so ein bisschen. Die ist, mal ist sie so aggressiv zu ihm und mal ist sie ganz super sweet zu ihm und vielleicht sind das so die pendelnden Bewegungen, die du so mit deinem, ich meine diese Blue Crystals, also wir reden offensichtlich über Crystal Meth, zumindest habe ich das so interpretiert.
Ja, ich nicht, bis der Christoph vorher gesagt hat.
Aber stimmt, das war mir nicht auch, ich dachte, das wäre eine zweite, mit der er zusammen abhängt, aber du hast recht, das macht noch mehr Sinn, wenn sie die Sucht selbst ist. Ja, stimmt schon.
Den Gedanken hatte ich erst so gegen Ende irgendwann. Vorher habe ich den Film auch so als, das ist irgendeine andere durchgeknallte. Aber so hat sich das dann bei mir am Ende so. Deshalb, ich fand, der Film hatte was zum drüber nachdenken, der hatte was zum Zusammenbauen, zum Verstehen, zum und obwohl es so eine Geschichte über eigentlich ein total schweres und fürchterliches Thema ist, hatte der trotzdem so eine gewisse Leichtigkeit, einem das zu erzählen, dass er einen nicht zu, und das ist ja oft bei diesen Filmen, dass du dann am Ende da rausgehst und am liebsten selber drogensüchtig werden möchtest, weil alles so furchtbar ist, was dir da gezeigt wurde. Und das ist hier halt nicht so, sondern der lässt einen am Ende auch so ein bisschen, man kann es da auch wieder rausschaffen, wenn man sich, wenn sich's gut fügt oder wie auch immer, wenn man Glück hat, wahrscheinlich auch ein Stück weit, oder wenn man halt bereit ist, da Arbeit zu investieren. Und insofern, ich war nicht niedergeschlagen am Ende des Films und das ist bei einem Film zu so einem Thema ja durchaus auch irgendwie eine Leistung.
Ja. Ich habe vorhin gesagt, ja. Ich hatte so ein bisschen wie so ein Hangover.
Okay, dann ging dir das anders als mir.
Also durch diese, das ist jetzt wirklich eine Offenbarung für mich, dass du sagst, die ist die Sucht.
Weil das erklärt aber auch am Anfang ihr Sonderwissen. So, er kommt da in dieses Ding, wo er sie trifft und sie weiß einfach zu viel. Und das kann sie natürlich nur wissen, wenn
sie ein Teil von ihm ist, nämlich die Sucht. Ja. Das macht den Film jetzt noch runder für mich und deswegen werde ich meine Bewertung auch noch korrigieren.
Bob, wie viele Punkte willst du denn geben?
7. Glaube ich. So, Pi mal Daumen. Vielleicht also 7,5. Irgendwie so. Also ich mochte den.
Ich hebe meine Bewertung noch an um 0,5 und bin deswegen bei 9.
Oh, wow, okay.
Oh, Stefans bei 8.
Ja.
Ja. Sehr rund. Ja, das ist wirklich das ist eine tolle. Schön, dass das jetzt diese Eingabe noch. Das macht den Film für mich super rund.
Blissvoll, geradezu.
Ja. Blissvoll, ja. Die Überleitung zur nächsten Kapitelmark ist halt denkbar leicht.
Ist denkbar leicht, lass mal Hangover produzieren.
Es ist Zeit für die Droge der Wahl. Tauscht ihr euch doch mal aus, ich gehe flink Eis holen.
Oha. Ich wollte eigentlich auch was mit Eis machen. Ich habe nämlich hier, ich sitze ja hier in meiner Orangerie im Keller. Und zwei meiner Bäumchen tragen frische Kalamandins, 3 Stück, die ich eigentlich vorhatte zu maddeln und zu einer Art Kalamandinia zu machen. Dummerweise habe ich keinen Platz in der Tiefkühltruhe für Eis. Deswegen fällt das aus. Und ich trinke stattdessen etwas Blaues, weil blaue Kristalle und so, gell? Ist ja klar. Mhm. Und zwar Gin, Bombay Sapphire Gin, aber nicht den normalen Bombay Sapphire, sondern den Star of Bombay. In Bombay, da ist nämlich auch so ein blauer Kristall abgebildet drauf. Mhm. Und das ist so eine etwas höherprozentige, also 47,5 Bombay Sapphire Edelvariante.
Okay, ja, ich hatte jetzt natürlich nicht so wahnsinnig viel Zeit, jetzt noch schnell irgendwie elaborierte Dinge zu holen, weil, wie gesagt, aus dem Kinderzimmer rausgestürmt und mehr oder weniger hier rüber gerannt und das angemacht. Auf dem Weg noch schnell den Kühlschrank geöffnet und eine, ich würde sagen so zu 40% noch restgefüllte Flasche Weißwein, Feliciana Filugan. Keine Ahnung, aus Luagana, also irgendwas Italienisches, ist glaube ich so ein, weiß ich nicht, ist jetzt nichts Spezielles, ist so ein 11, 12 Euro Supermarktwein, also so die gehobene Supermarktklasse.
Ist ja schon ziemlich gehoben, ja.
Ja, aber halt trotzdem Supermarktwein, also da kannst du dir die Abfüllmengen müssen gigantisch sein, wenn du so ein, wenn du dich in so viele Märkte stellen kannst. Ja, ich hatte den neulich zum Kochen, ich mochte den eigentlich so als Trinkwein ganz gerne und
warte, du hast
Flasche werde ich jetzt niedermachen.
Du hast ihn zum Kochen verwendet, heißt du hast, während du gekocht hast, den Wein in dich geschüttet oder ins Essen?
Beides. Es ist ein bisschen was davon im Risotto gelandet und dann wollten wir eigentlich ihn zum Essen.
12 Euro Wein ins Risotto, du bist ja heftig.
Hätte ich das nicht sagen sollen. Ja, ein bisschen was halt. Deines Risotto hat, das haben die Kinder auch mitgegessen. Das heißt, da ist wahrscheinlich nur ein Schluck so drin gelandet zur Aromatisierung.
Mundvoll, genau abgemessen.
Ja, so ungefähr. da mache ich ja nicht extra noch eine Flasche Wein auf, sondern schütte ich halt einen Schluck davon da rein und den Rest. Haben wir dann aber halt nicht ausgetrunken an dem Abend, weil wir wissen nicht, nach dem Essen Kinder zu Bett bringen und dann vergessen, die Flasche wieder aus dem Kühlschrank zu holen oder irgendwie so. Und dann stand sie jetzt halt noch.
Oh, das ist ja ganz gut. Christoph, warst du es nicht mal, der erzählt hat, der irgendwie als Wacholder im Sauerkraut vergessen wurde, Gin reingeschüttet wurde? Das ist auch nicht viel günstiger.
Mhm. Echt?
Ja. Dass du, kann ich mich
Gin,
noch
genau erinnern?
Du hast
Gin habe ich in allen Preislagen hier.
Dass du irgendwie bei deiner Mutter warst und sie gesagt, ach, jetzt habe ich die Wacholderbeeren im Sauerkraut oder was vergessen. Ach, kein Problem, ich habe ja Gin hier, da ist doch das Gleiche. Schütte ich mal rein und dann.
Ja, vor allem, ich meine, wenn ich irgendwie ein Viertel von der Flasche da reinkippe, dann sind das 3 Euro. Da gieße ich noch nebenher irgendwie ein Glas Waldpilzfond mit in das Zeug rein, der ja, kostet 4,99 oder so. Also,
ja, das ist auch wieder recht. Wenn ich eine Viertelflasche Gin reingieße, dann.
Mehr Geld über die Wupper. Das glaube ich übrigens gar nicht mal. Alkohol kocht bei 84 Grad oder so?
Ja, eben.
Oder?
Kommt drauf an, wie lange es da noch
kocht. Muss halt, also du kannst, es reicht nicht einmal aufkochen.
Ja, bei einem Risotto ist ja dann alles weg.
Also bei einem Risotto, wenn du das am Anfang zum Ablöschen vom Reis nimmst,
ja,
dann ist es da ja noch irgendwie 25 Minuten drin oder so.
Du darfst halt nicht immer wieder Wein angießen.
Oder Gin. Ja.
Das wird auch ein knuspriges Risotto.
Das sollte ich vielleicht meinem nicht einjährigen Sohn dann eher nicht geben.
Stefan, was trinkst du denn?
Ich trinke B&B. Ich hatte als erstes überlegt, ob ich mir diesen Eistee, den man früher als Kind immer hatte, diese aus diesem Krümelkristall. Also nur wegen des Looks. Und dann habe ich mir gedacht, ach nee, hatte aber jetzt eben auch nicht mehr so viel Lust, noch raus in die Bar zu laufen. Und dann habe ich gesehen, Mensch, Brandy und Benediktin hast du hier unten noch stehen. Das hast du jetzt lange nicht getrunken, jedenfalls nicht hier bei der Aufnahme. Und ja, dann habe ich mir das jetzt gemacht. Ja. Hat nichts mit dem Film zu tun, außer gar nichts. Mir fällt auch jetzt keine Begründung ein. Es geht ja jetzt, habe ich gesehen, drogenmäßig genau weiter, wie es eben schon hier losgegangen ist.
Absolut.
Der Christoph spricht über Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Das ist jetzt eine Serie, gell? Das war ja früher irgendwie ein Film.
Ich rede über beides. Ich habe beides gesehen. Ja, das war ein Film von 1981. Also es war erstmal war es ein Buch. Was von zwei Redakteuren geschrieben wurde, auf Basis der, ich will nicht sagen Lebensgeschichte, sondern Drogenfrühgeschichte von Christiane F., Christiane Felscherinov, keine Ahnung, irgendwie so, die in den 70ern in Berlin, Neukölln, heroinabhängig geworden ist und relativ steile Drogenkarriere gemacht hat, so mit, ich glaube, mit 12 Jahren das erste Mal Heroin gedrückt oder irgendwie so. Also so 12 bis 14-jährig und so, ja, also so wirklich ultra jung und dann auf dem Babystrich gelandet ist und so, also ja, so. Und das, wie gesagt, das wurde dann relativ schnell verfilmt, 1981 schon, und war damals in den 80ern eben so ein so ein Phänomen. Also die meisten von uns haben das Buch in der Schule gelesen oder viele von uns.
Ich bin drumherum gekommen.
Und ich bin zum Glück auch drumherum gekommen, ja. Und den Film, vielleicht sind wir schon ein bisschen zu spät, vielleicht hat das eher die Generation vor uns gelesen. Und den Film hat man eben damals auch geschaut, so in Anfang der 80er, und der war ziemlich schockierend. Und das ist er auch noch heute, so viel kann ich vorweg. So, und jetzt gibt's eine Serie davon, von letztem Jahr. Eine Amazon Prime Serie. Und die, ich glaube 10 Folgen, verarbeitet im Endeffekt die gleiche Story nochmal und erzählt halt noch ein bisschen was außenrum. Das ist zum Teil natürlich fiktiv. Es kommen schon die gleichen Figuren oder hauptsächlich die gleichen Figuren drin vor. Und die werden eben aber ein bisschen ausgeschmückt. Es wird noch ein bisschen Hintergrundgeschichte, die halt zum Teil auch erfunden ist. Ich habe erst die Serie gesehen, muss ich gestehen. Und war da schon zum Teil an meiner Schmerzgrenze. Also ich habe halt auch eine Spritzenphobie und so. Also für mich ist das.
Oh ja, stimmt. Praktisch, das ist ja sehr unangenehm.
Für mich ist das nicht zu ertragen, zu sehen, wie eine Spritze in einen Arm gestochen wird. Also da muss ich weggucken. Das kann ich nicht. Ich habe versucht, ich kann das nicht. Ich kann da nicht hingucken. Und also ich habe auch in dieser Serie wirklich regelmäßig mehrmals pro Folge eben wirklich so die Hand vor die Augen und laut gesagt so, boah, das ist wirklich unappetitlich, es ist wirklich unappetitlich. Und
so hat jeder seine eigene, war das nicht letzte Woche? Ja.
Und das Ganze ist aber insgesamt funktioniert einfach als Serie auch gut. Also ich habe mich da schon irgendwie, ich will nicht sagen, ich habe mich damit identifiziert, aber wir haben es an mehreren Tagen geschaut, ja klar, sind ja auch 10 Folgen, und es war dann schon so, dass ich an dem Kopf auch weitergedacht und mich dran auch gefreut habe, auf Abend so die Serie weiter, ist schon eine Serie, die einen einlädt, weiterzuschauen und die man Spaß hat zu schauen, was natürlich bei dem Thema eigentlich falsch sein sollte. Und sie sieht auch einfach richtig gut aus. Also, und das ist gleichzeitig aber auch ein Kritikpunkt. Also sie sieht halt so nach Instagram-Ästhetik aus. Gell? Das ist super stylisch alles. Die Darsteller und auch die Hauptdarstellerin sieht eigentlich immer super aus. Ja, selbst wenn sie komplett drauf ist, sieht die immer noch wie ein Model aus.
Nicht so wie im ersten Film.
Genau. Und ja, zum Teil sehen die dann auch ein bisschen fertig aus, klar, sie selbst jetzt nicht, aber die um sie herum schon, ist auch das Drama wird schon nicht ausgespart, also es wird auch zum Teil wirklich kunstvoll und gut erzählt, also es sterben mehrere Leute um sie herum, zum Teil am Goldenen Schuss, zum Teil auch anders, und das ist schon, ich finde das schon gut erzählt und gut dargestellt, aber es ist auf eine komische Weise artifiziell, so dass man ja dann nicht richtig konfrontiert wird mit dem Schrecken der Drogensucht. Und
also, sieht's zu gut aus, oder?
Eigentlich sieht's zu gut aus, ja. Es ist okay. Zu bunt und die Kleidung, ja, die sehen halt nicht nach 70ern aus, sondern die sehen halt nach 70er Jahre Motto Bad Taste Party aus, ja, so Dieter Thomas Kuhn Konzert, danach sehen die aus. Und das ist halt Quatsch. Gell?
Aber also, doch deutlich 2020, 2021.
Total. Sie sehen halt nach Instagram aus. Und auch, ja, die Musik fand ich, ja, das kann man so machen. Also das dreht sich ja alles um so einen Club, den Sound, den es auch wirklich gab. Und da drin wird halt so, naja, also so Musik, so Elektromusik aus unserem Jahrtausend auf jeden Fall gespielt, ja, so Nullerjahre Elektro, wo man sagen kann, ja, okay, das ist eine Übersetzung in unsere heutige Ästhetik, die können natürlich nicht die Mucke von damals spielen, weil wir das schrecklich finden würden wahrscheinlich, und dadurch halt weniger Immersionen hätten, aber ich weiß nicht, es macht das Ganze halt unheimlich künstlich, weil es halt auch künstlich ist, gell? Und also gerade was Musik angeht, gibt es Szenen drin, die ich auch ein bisschen peinlich fast finde. Also also wie die dann auf Musik reagieren oder wie Rausch auf Musik geschnitten ist und so, ist halt auch glorifizierend, natürlich. Aber ich weiß nicht, ich fand es auch kindisch zum Teil. Also ja. Aber es insgesamt ist schon, also es zieht dann schon rein. Also man kann es schon gut gucken. Es ist so, ich will die Serie jetzt gar nicht so schlecht machen und sie ist schon auch heftig. Also es ist schon auch, sie zeigt den Schrecken schon auch. Aber sie verharmlost ihn schon auch. Also muss man schon sagen. Ja.
Film war ja eher wirklich so richtig dreckig, ne? Der hat es ja sehr ungeschminkt, genau. So richtig
ja, rough der Film gezeigt, ist, ja. Genau, den Film habe ich dann einen Tag später geschaut. Der ist, ach genau, noch eine Sache, die ich wirklich kritisieren muss, ist, die Darsteller sind alle viel zu alt. Also die sind halt Mitte 20 oder so. Was halt diese Sache auf dem Strich und sowas, klar ist Prostitution nicht schön, aber das nimmt dem halt völlig die Brisanz, gell? Und das ist halt bei dem Film, es hat halt eine 14-Jährige gespielt oder eine 13-Jährige, die dann 14 wurde oder so, halt die ist wirklich so alt und man sieht sie an, das ist ein kleines Mädchen. Und das ist halt viel derber, wie die dann in diese Drogenrealität abgleitet und auf den Strich geht und so. Also es ist halt wirklich nochmal so eine Nummer anders. Und auch so viel belastender und dreckiger, wie du ganz richtig sagst. Es sieht halt überhaupt nicht glatt gebügelt aus. Und ja, das ist ja damals auch, das war ja praktisch noch fast die Zeit, ne, 81. Das wurde ja in Location gefilmt mit, man sagt, Laiendarstellern. Ich meine, man kann auch sagen, ja, das wurde halt halbdokumentarisch gedreht, gell? Also da sind halt echte Kinder-Junkies stehen da im Hintergrund mit drauf, was es halt wirklich furchtbar macht. Also es ist, also ich, ja, schwer zu ertragen.
Kann man das immer noch gucken? Also oder sieht es zu hart nach 80er aus?
Also was hart ist, ist, dass die Darsteller eben zum Großteil keine Darsteller sind, sondern eben Laien und die sprechen, die können halt nicht sprechen. Ja, also die Schauspielerei ist eine Katastrophe. Also wie die miteinander reden, so redet halt niemand, so hat die auch niemand in den 80er miteinander geredet. Das ist wirklich ganz schlimm. Aber das wird wettgemacht davon, dass sie halt ultra authentisch sind. Man nimmt denen halt ab, dass sie Junkies sind. Und die Hauptdarstellerin ist auch, also die ist auch wirklich super. Also die passt halt super da. Ja, die ist halt besetzt. Die ist halt super besetzt. Ja. Was ich mich gefragt habe, ist, weil da ein Haufen Szenen drin sind, wo ich mir denke, also die sind jugendgefährdend meiner Meinung nach. Und wie ist das denn für die Schauspieler, wenn die Schauspieler 14 sind? Also da sind zum Beispiel eben Sexszenen drin, da habe ich gelesen, dass die beide Schauspieler noch keine sexuelle Erfahrung hatten. Und dass das für die total komisch war und so. Und die haben halt eine Sexszene drin, der eine hat sogar eine homosexuelle Sexszene drin. Und diese Drogensache auch mit, also die Spritzen im Arm und also ich verstehe überhaupt nicht, wie man das filmen kann. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch erlaubt wäre. Ich habe keine Ahnung.
Okay, krass.
Keine Ahnung,
weiß ich auch nicht. Wer entscheidet es denn bei einer 14-Jährigen? Das kann die doch gar nicht selber entscheiden, oder? Und die Eltern dürfen das doch wahrscheinlich auch nicht entscheiden, dass die jetzt so praktisch Szenen spielt, die für ihr Alter noch gar nicht freigegeben. Also
krass, wenn du einen Film mitspielst und den nicht gucken darfst.
Ja.
Also gut, gibt's ja bei Horrorfilmen auch, wenn da Kinder irgendwie auftauchen, aber die laufen halt einmal durchs Bild und das wird
genau, die werden dann,
andere gruselig gemacht.
Die werden dann so geschnitten, also da kann man dann sich drauf verlassen, dass als die es gedreht haben, es nicht für sie der Horror war.
Nee, das war aber wahrscheinlich Fitz.
Genau, aber hier ist es halt so, das kann nichts anderes als Horror gewesen sein. Also, ich weiß nicht, ich kann es nicht verstehen. Also gerade also die sexuellen Szenen, die Drogenszenen, okay, das kann man doch irgendwie, keine Ahnung, mit Maske und sowas, obwohl die auch ultra belastend sind sicher. Weil wenn dir so eine Spritze an die Vene, selbst wenn die nur dran geschminkt ist, obwohl ich es nicht glaube, ehrlich gesagt, selbst dann ist es ja ultra belastend für so ein Kind. Aber die Sexszenen, also pff, ich weiß nicht so ganz, wie die das gedreht haben, aber gut.
Ja. Aber also der falls das jemand weiß, ja, gerne genau. Bei uns in die Kommentare, das ist echt krass.
Also der ist hart in die Fresse, der Film. Und wenn man den gesehen hat, wird einem auch im Nachhinein dann klar, wie krass poliert die Serie ist und wie krass verharmlosend die auch ist. Also die, als ich die gesehen habe, kam sie mir auch hart vor. Als ich den Film gesehen habe, habe ich gedacht, oh, die war gar nicht hart, die war Watte. Ja, das war halt gar nichts. Ja.
Okay.
Da würde ich nochmal meinen Verweis auf die Folge 319 anschließen. Lange her. Aha. Da habe ich den Film mal irgendwann besprochen.
Ah.
Offensichtlich mit Claudia und Stefan.
Was war denn?
Im Artikel steht nur drin, dass ich zu dem Ergebnis gekommen sei, dass es sich als Feel-Good-Film nicht so gut eignet. Ich glaube, das kann man so stehen lassen.
Ja, kann man so stehen lassen.
Ja, was ich sonst gesagt habe, keine Ahnung, müsst ihr euch anhören. Aber das ist schon aus der Zeit, wo es Kapitelmarken gibt. Also diese geht 10 Minuten 46. Also,
was? Wir haben 300 Folgen lang schon Kapitelmarken?
Ja, mindestens.
Ja. Mann, wir sind ja echt Early Adopter.
Auch mit diesem Podcasten-Ding. Ob sich das mal durchsetzt.
Und wenn nicht, das sitzen wir aus.
Ja, stimmt. Okay.
Ja. Wir haben ja, Bob, du hast es mitgekriegt, aber wir haben schon einen Plan geschmiedet, wie wir das auch bis nach unserem Tod weiterlaufen lassen können. Das ist,
ach so, ja, das ist gut.
Schon alles eingetütet.
Bin gespannt, mir das dann anzuhören. Ja, ist das in der Sendung oder war das vorher?
Nee, ist in der Sendung.
Nee, das war in der Sendung, ja, gleich am Anfang.
Dann höre ich, mir das so in 6 Monaten an.
Sehr gut.
Du hast nicht mal den Teil, den du nicht mitbekommst? Also,
das mache ich manchmal,
wenn du nicht dabei bist, dass du die dann vorziehst?
Doch, das mache ich manchmal. Wenn ich das Gefühl habe, bestimmt referenziert ihr dann auf irgendwas zurück und ich habe es nicht gehört oder so, dann mache ich das manchmal. Aber manchmal schaffe ich es auch nicht rechtzeitig und dann ist auch egal, dann kann sich's auch einreihen.
Ja, das stimmt. Was sich als nächstes hier in unserer wunderbaren Folge einreiht, ist die Serie WandaVision, die der Christoph geschaut hat.
Oha, da bin ich ja direkt weiter dabei hier.
Ja, du bist heute wieder, du hast ja die ganzen Themen da drauf geschrieben.
Mhm.
Ich bin nur wieder beim Plauderteil vorne mit dabei.
WandaVision ist eine Marvel-Serie auf Disney Plus und ist so oder war gerade so der heiße Scheiß. So System Seller, nachdem Mandalorian fertig ist. Ist das jetzt so das? Ich muss vorab sagen, ich habe Avengers Endgame nicht gesehen. Oder ich glaube, ich habe einige Avengers-Filme schon nicht gesehen, weil ich diese Superhelden-Mashups nicht mag. Diese Serie basiert ein bisschen darauf, hat aber nicht so viel gemacht, dass ich es, also das wird einem erzählt. Das scheint nicht so wahnsinnig zu stören. Also ich kannte auch beide Protagonisten noch nicht und die kennt man wohl, wenn man Avengers Endgame gesehen hat. Nämlich Wanda und Vision. Wanda ist eine Hexe und Vision ist ein Android, Synthesioid oder so ähnlich nennen die ihn, keine Ahnung, aber es ist im Endeffekt ein Android. Ein super mächtiger, der fliegen kann und super viel Kraft hat und so. Ja, die Serie, ich glaube 9 Folgen, wenn ich mich recht erinnere, ist ein bisschen zäh zu Beginn. Ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten reinzukommen, denn es geht los also in der ersten Folge, als eine 50er-Jahres-Sitcom mit Love-Track sogar. Und in Schwarz-Weiß. Und in der zweiten Folge ist sie eine ähnliche Serie aus den 60ern. Sehr albern, sehr klischeehaft. Und man weiß nicht so recht, ich dachte, ich würde eine Marvel-Serie schauen. Man ist so ein bisschen verloren. Also ich vor allem, weil ich ja diese Figuren nicht mal kannte. Oder wahrscheinlich wäre es sogar noch schlimmer, wenn ich die gekannt hätte. Ich dachte, was sollen jetzt die Avengers da in so einer komischen 60er-Jahre-Serie? Es geht dann so weiter. Jede Folge ist wiederum eine Sitcom-Folge aus den folgenden Jahrzehnten. Also es kommt dann so eine so eine 70er-Jahre-Serie, Serienfolge und ein 80er, so ganz typisch, also sowohl was die Musik am Anfang angeht und den Vorspann und aber eben auch so, so wie erzählt wird, also es fühlt sich immer unheimlich authentisch nach einer Serie aus dieser Zeit an. Und trotzdem
ja? Superhelden, also mit Fliegen und, ja, ja. und Feuer nee. Spucken und so Kram oder?
Nee, das nicht lange nicht. Superkräfte schon, ja, die werden so ein bisschen eingesetzt. Die werden aber ja sehr passend eingesetzt. Es gab zum Beispiel doch in den 60ern diese Serie, irgendwie Meine Frau, die Hexe oder so, heißt der so? Ich weiß nicht, so hieß sie nicht, aber so ähnlich hieß sie. Und das passt natürlich, weil hier ist ja auch die Frau eine Hexe und hat eben so ein bisschen Superkräfte und zaubert so sich den Haushalt zurecht und so. Und so wurde das eben eingebunden. Also es wird schon kunstvoll eingebunden. Das Ganze ist überhaupt ziemlich kunstvoll, muss man sagen. Und wir nehmen dann zu, also wir lernen zunehmend kennen, dass es eben noch eine Welt außerhalb dieser Serienlandschaft gibt. Und dann kommen auch noch ein paar alte Bekannte dazu und die versuchen dann mit Wanda und Vision zu kommunizieren und also da scheint irgendwas im Argen, die scheinen ja irgendwie in irgendeiner komischen Traumwelt gefangen zu sein, in dieser Serienwelt. Und es wird dann eben eine Nebengeschichte oder eine Hauptgeschichte im Endeffekt wird unter diesen Serienfolgen erzählt. Und das ganze System ja beginnt irgendwie in sich ja irgendwie zu kollabieren und sich zu verdichten und ja, es wird dann zunehmend zu einer echten Marvel-Geschichte. Die letzten paar Folgen, ich glaube 2, 3 Folgen, sind dann auch nicht mehr in dieser in diesem Serienkanon, geht ja auch nicht, ja. Es ist ja, ich glaube, bis zum Nullerjahren erzählen sie es und dann ja, und dann kommen irgendwie 3 Folgen, die das Ganze so Marvel-mäßig zu einem Höhepunkt treiben.
Dann brechen sie einfach aus. Ohne.
Erklären das dann,
so? Warum?
Ja, ja, die erklären das.
Okay.
Genau. Das ist, da gibt's eine sinnvolle Erklärung für. Das möchte ich jetzt nicht spoilern, weil das ist tatsächlich auch ein ganz guter Clou, über den man sich durchaus ärgern kann. Daniel zum Beispiel hat sich darüber ziemlich geärgert. Ja, das finde ich alles, das kann man so machen. Was mir nicht so gefallen hat, war, dass es am Ende dann doch ein bisschen Marvelesque wird, also dass dann doch das übliche Marvel-Knall-Bumm am Ende doch ein bisschen kommt, so mit sich gegenseitig mit Feuerbällen beschießen und sowas, wo es dann auch irgendwie egal wird in einem gewissen Maße.
Ich denke immer, das ist das, worauf alle so stehen, wenn die Marvel gucken, aber
ja,
und ich verstehe es als Einziger nicht.
Ja, ich befürchte, dass das tatsächlich so ist, aber das finde ich ein bisschen langweilig eigentlich. Und das andere ist halt, dass, ja, es wird am Ende auch eine traurige Geschichte erzählt, auch eine berührende Geschichte erzählt. Und, aber dadurch, dass es halt Marvel ist, hat man so das Gefühl, ja, es kann aber trotzdem alles passieren, dass es, ja, also ein Beispiel, ich spoilere jetzt mal ein bisschen einen Film, den ich nicht gesehen habe, Avengers Endgame. Soweit ich das der Serie entnommen habe, stirbt Vision am Ende von Avengers Endgame. Und hier ist er halt wieder am Leben. Und das ist halt so typisch Marvel. So, das ist uns egal. Wir lassen auch Figuren sterben und dann sind sie halt beim nächsten Film oder in der nächsten Serie, sind sie wieder am Leben. Da finden wir schon irgendeine Ausrede, warum das gehen kann. Gell? Was dann aber halt Verlust tatsächlich ein bisschen belanglos macht, weil man weiß ja, wenn die wollen, dann zaubern sie denen halt wieder aus dem Hut. Gell? Von daher ist es dann so, es braucht dich nicht so wahnsinnig belasten, wenn jemand stirbt zum Beispiel. Mhm. Ja. Ja. Was soll ich noch dazu sagen?
Okay. Mir fällt jetzt ganz fast zusammenhangslos ein. Es gibt ja, ich glaube, es ist von Marvel, die haben doch so einen riesigen Katalog mit unendlich vielen so Comicfiguren, oder? War das Marvel? Ja, gell?
Ja, haben die beide, DC und Marvel DC. Auch, ja. Aber bei Marvel kommt es ja immer drauf an, ob das zum MCU gehört oder zu dem anderen.
Okay.
Was tatsächlich ganz spannend ist, weil es kommt eine Figur vor, da habe ich tatsächlich gestutzt, die nicht zum MCU gehört, sondern zu dem anderen Teil von Marvel, nämlich die von den X-Men ist. Und die wird auf eine ganz strangeweise eingeführt oder besetzt, auch irgendwie augenzwinkernd, wo ich mich schon gefragt habe, ist das jetzt einfach Fanservice? Oder brechen sie jetzt die Grenzen vom MCU auf? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich fand's ganz lustig, muss ich sagen. Das ist überhaupt, die Serie ist kunstvoll gemacht. Also die Schauspieler sind auch gut. Die Hauptdarstellerin ist Elizabeth Olsen. Die war mir gar kein Begriff. Also das ist eine Schwester von den Olsen-Zwillingen. Ich wusste gar nicht, dass die eine Schwester haben. Und ich finde die ziemlich gut. Also es ist wirklich.
Die Olsen-Zwillinge sind doch beides Mädels, oder?
Ja, genau. Und jetzt haben sie noch eine Schwester, noch eine dritte praktisch.
Ach so.
Ja.
Das wusste ich auch nicht. Ja. Ich dachte, es wäre eine von denen.
Nee, ich glaube, es ist die kleine Schwester. Nee, die heißt noch Mary Kate und Ashley und das ist Elizabeth hier.
Ach so.
Und wenn man es weiß, sieht man es auch. Und die sieht denen ähnlich, aber sie sieht schon anders aus. Sie ist nicht deutlich nicht eine von den Olsen-Zwillingen. Und spielt das sehr gut, finde ich. Also sie hat in den ersten Szenen fehlt ihr so ein bisschen das Komödiantische. Also so in diesen 50er, 60er, ja, sie ist schon auch irgendwie lustig, aber sie ist auch irgendwie deplatziert, aber auch das passt irgendwie. Ich finde das, Paul Bettany, der den Vision spielt, der kann das noch besser. Ich meine, den kennen wir ja auch aus so albernen Rollen. Hat der nicht damals in dem Heath Ledger Ritterfilm nicht auch so diese alberne Rolle gehabt? Das Barden? Vielleicht verwechsel ich es gerade, aber ich glaube ja.
Keine Ahnung.
Vielleicht verwechsel ich es, aber ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, den hat man schon in lustigen Rollen gesehen und der ist auch, ja, der ist auch schon lustig. Also ich finde, der hat diese 60er, 70er, ne, 50er, 60er Slapstick-Charme, den hat er schon drauf. Also, ja, und sie ist, das, was sie erzählen will oder das, was mit ihr erzählt werden will, das ist durchaus glaubhaft. Also ich fand es. Also die ganze Serie ist wirklich kunstvoll gemacht. Das ist irgendwie schon Kunst. Ich finde, am Ende tun sie sich keinen Gefallen durch das große Knallbumm. Das hätten wir irgendwie noch. Sie machen es. Also der Kampf von Vision am Ende, der ist kunstvoll gelöst. Aber insgesamt, ja, es war ein bisschen zu viel Kraftmeierei am Ende dann doch. Es hätte nicht sein müssen. Aber insgesamt eine wirklich gute Serie. Also es ist. Kann man schon empfehlen. Das ist, es sticht wirklich heraus aus dem üblichen MCU-Matsch. Muss man wirklich sagen. Also es ist wirklich gut. Aber man braucht halt ein bisschen Zeit und man muss auch ein bisschen Kraft investieren, um über die ersten zwei Folgen zu kommen.
Du meintest Ritter aus Leidenschaft.
Ja, genau.
Mit Heath Ledger, ja, und das war Paul Bettany. Und er hat den komischen Diener in diesem völlig misslungenen Johnny Depp Film Mordecai gespielt. Der,
ach Gott, ja.
Der gibt misslungenen Johnny Depp Film?
Es gibt reichlich.
Der Diener war aber eine lustige Figur in dem Film. Und der war auch Paul Bettany.
Ich glaube, den habe ich abgebrochen, den Film.
Jockstrap.
Irgendwas wollte ich noch sagen zu WandaVision.
Ich bin unentschlossen noch, ob ich ihn schauen soll, aber ich glaube, also, wenn ich die Zeit hätte.
Ja, also, ich habe auch überlegt, ob ich ihn dir empfehlen kann. Also, dich nerven die ersten zwei Folgen bestimmt. Ach genau, jetzt weiß ich, was ich noch sagen wollte. Dass dich die ersten zwei Folgen nerven?
Wenn ich das von vornherein weiß, dann kann ich das vielleicht sogar.
Ja, vielleicht. Also, was mir zunehmend Spaß gemacht hat, war halt dieses, dass das so klar im Stil von der Serie dieses Jahrzehnts ist. Das macht natürlich noch mehr Spaß, wenn es dann in die Serien geht, die man so aus der Kindheit kennt. Ja, also so 80er Jahre Serie, 90er Jahre, da habe ich mich kaputt gelacht, als das losging, weil das wirkte halt wie, keine Ahnung, Alf oder
El Bundy.
Ja, nicht ganz so. Das sind dann eher so, nicht so Comedy, sondern eher so Familien, so eher wie Hör mal, wer da hämmert oder sowas, ja, also
so bin Wohlfühl, von 2000.
Genau, Wohlfühl Familienserien und so. Ja, genau. Da habe ich richtig gelacht immer am Anfang. Wo ich nicht gelacht habe, was mich geärgert hat, war, und das ist leider was sich durch Disney Plus leider durchzieht, das hat mich schon beim Mandalorian geärgert.
Du musst den ganzen Abspann gucken?
Den beschissenen Abspann. Bei Mandalorian hat man ja wenigstens.
Das war Kunst. Also vielleicht.
Ja, genau, das war wenigstens Kunst. Hier ist der Abspann eigentlich, wenn ich es recht vor Augen habe, immer das Gleiche. Und es kommt dann noch eine so Hidden Scene, so wie es in jedem Marvel-Film ist, ja, so eine.
Oh, nach jeder Folge, also bitte.
Genau, nach jeder Folge. Und die Folgen, die haben halt, ich hab's jetzt nicht mehr ganz, aber die sind so geschätzt irgendwie 35 Minuten lang und davon, nee, vielleicht sind es auch 40 Minuten lang und davon sind 7 Minuten Abspann und da ist dann eine Szene von 20 Sekunden drin. Und dann muss ich 7 Minuten Abspann gucken von der Folge, die nur eine halbe Stunde lang ist. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Jetzt mal ernsthaft. Und wenn ich es nicht mache, dann verpasse ich die eine Szene. Also das hat mich echt geärgert.
Und Spulen funktionieren auch nicht so richtig, gell? Das war doch irgendwie so krampfig da.
Nee, ja, kann man machen, doch, geht schon. Aber es ist nervig. Warum kann ich es nicht einfach überspringen? Warum kann ich nicht einfach zu dieser Postabspann Szene springen und dann zum Ende springen. Das verstehe ich nicht. Das ist so, warum nötigen die mich da ihren Abspann zu schauen? Ja, der Abspann ist beeindruckend lang. Ein Grund ist, dass beeindruckend viele Leute mitgewirkt haben an jeder Folge, weil es die teuerste Serie bisher ist. Ich habe irgendeine Zahl gehört, die war absurd. Also es war wirklich, scheiße, ich weiß es nicht mehr. Aber es war irgendwie sowas, die ganze Serie ist so in so einer eine halbe Milliarde oder so, die ganze Serie oder so.
Ach, hey.
Vielleicht irre ich mich gerade, aber ich glaube, das war so die Größenordnung. Oder habe ich jetzt eine Größenordnung vertan?
Keine Ahnung, ich versuche hier durch Querlesen
versuch das zu finden. Versuch mal zu googeln, vielleicht habe ich jetzt ein tausender Dings falsch, aber ich meine, es war so eine völlig absurde Zahl. Also, ja, ich weiß es nicht. Ich meine, eine halbe Milliarde könnte sein. Für die ganze Serie. Also, völlig irre.
Keine Ahnung, ich bin bereits zu betrunken, um das schnell zu finden.
Also, man sieht das der Serie schon auch an, ja. Die ist schon gut gemacht und es ist Kunst und sieht immer super aus und die Effekte sind gut. Aber, warum sie mich dann trotzdem nötigen, den Abspann zu schauen, ich weiß nicht. Das muss nicht sein, finde ich. Das ist dem Binge-Publikum nicht angemessen, finde ich. Ah nee, das Budget sind 225 Millionen. Ich habe sie verdoppelt in ihrem Dings. Aber immerhin, also für 9 Folgen 225 Millionen ist schon.
War schon ordentlich.
Ist schon sehr ordentlich. Also ja.
Würde ich mich mit zufrieden geben. So fürs Erste. Ja. Okay.
Also, schau das ruhig mal. Also das ist schon Kunst.
Ich muss jetzt erstmal Ted Lasso endlich fertig gucken, damit ich darüber mal reden kann.
Ja.
Und dann gucke ich das vielleicht noch an. Zumindest fange ich es mal an. Mal gucken, wenn es mich dann total nervt, dann schalte ich sofort wieder aus. Aber dann ist das halt so. Ja, mein Gott. Ted Lasso hat mich begeistert. Ich habe 4 Folgen geschaut, also nahezu gebinged und dann nichts mehr. Ja. Stille.
Das ist bei dir immer.
Ich vergesse das dann immer. Ich sitze dann da abends und denke mir, ach, was guckst du denn jetzt? Ach, gehst du in die Werkstatt. Und dann säge ich Bretter zu. Ja, was ich hingegen geschaut habe, nachdem du mir das gestern empfohlen hast, du hast uns 2 Sachen empfohlen. Eine haben wir jetzt auf nächste Woche geschoben und eine habe ich gestern noch geschaut. War Coco. Eine Pixar-Produktion, wie ich mir extra gemerkt habe. Als es losging, so Pixar, okay, muss ich merken, Pixar. Ich kann mich an sonst nichts erinnern, aber es war Pixar. Die auch auf Disney. Möchtest du kurz erzählen?
Ja, handelt von einem kleinen Jungen in Mexiko am Tag Dias de Muerto.
Sí.
Und ist in einer Familie groß geworden, die ein Trauma haben, nämlich ihnen ist mal ein Mann weggelaufen, nämlich der Mann seiner Ur-Ur-Oma, glaube ich, ne? Wie auch immer.
Irgendwie sowas, ja.
Ja, so ungefähr, so ein paar Generationen, so geschätzte 4 bis 5 Generationen vor ihm. Hat sich für die Musik entschieden und hat die Familie verlassen. Und deswegen ist Musik verbannt worden aus der Familie und sie sind jetzt Schuhmacher und niemand darf singen oder ein Instrument spielen oder so und er interessiert sich
Habe ich dir schon erzählt, dass in meiner Bar früher mal Schuhe gemacht wurden?
Ach.
Also irgendwie drei Vorbesitzer vorher, aber da hat mir ein Nachbar irgendwann erzählt, so, wussten Sie, dass in dem Raum, da war der Schuhmacher XY, der da und da, hat der hier Schuhe gemacht.
Das ist ja cool.
Ja, danke.
Ja, dann ist für uns ein Grund, da in Zukunft Musik zu machen.
Genau. Und vor allen Dingen zu trinken.
Ja, und er interessiert sich halt für Musik und er durch irgendwelche komischen Verwicklungen gerät er ins Totenreich und die Story ist die, das ist wohl irgendwie so dieser mexikanische Diaz de Muerte, glaube, ist der, dass an diesem Tag die Toten in die Welt der Lebenden kommen können und sie besuchen im Endeffekt, aber nur, wenn sie nicht vergessen sind. Und deswegen muss man eben auch so einen Totenkult machen, also muss man eben so ein Bildchen von den Verstorbenen aufstellen und ein Altar und die da eben, an die noch gedacht wird, die können eben aus dem Totenreich kommen. Und ja, und der kleine Junge gerät halt in das Totenreich und ist da auf der Suche nach seinem Urahn, der ein Star ist, ein berühmter Gitarrist und Sänger und Schauspieler, der auch im Totenreich ein Star ist und eben nicht nur in der Erinnerung der Realwelt. Ja, und der wird begleitet von einem lustigen, trottlichen kleinen Hund und einem Skelett, also es sind ja alle Skelette, die in der Totenwelt, und von einem Skelett, der auch irgendwie irgendwas mit Musik zu tun hat und ja, und dann beginnt er seine Heldenreise durchs Totenreich. Und mit viel mexikanischer Musik und vielen Skeletten. Und ganz viel Neon.
Ganz viel Neon. Und es sieht einfach so cool aus.
Ja, es sieht unfassbar gut aus.
Also
alles, die Welt und diese Geistertiere, diese Neonfarbenen.
Oh, die sind schon garstig.
Und diese Architektur, sieht so fantastisch aus.
Ist alles so toll ausgedacht, aber trotzdem auch so schön zusammengebaut, eben an diesen Tag der Toten rangeflanscht und diese Furcht vor dem Vergessenwerden.
Mhm.
Also es ist irgendwie, finde ich das auch ein schönes Gefühl, wenn man sich vorstellt, dass es vielleicht mit einem irgendwie zu Ende geht, dass man dann trotzdem noch, wenn man nicht vergessen wird, zurückkommen kann.
Und weiter existiert. In dieser Totenwelt.
Ja. Genau, man ist in der Totenwelt, man kann dann immer noch einmal im Jahr zurückkommen, man trifft aber alle wieder, an die sich noch weiter erinnert wird. Sehr, sehr schön.
Ja, und die vergessen werden, die verschwinden. Das war also eine ganz krasse Szene, gell? Der in dem Moment, in dem praktisch der Letzte stirbt, der sich an ihn erinnert, da verschwindet er einfach. Also es ist ja berührend und toll gemacht. Ich finde, der erzählt ja so viel über die übers Sterben oder übers Todsein oder über Trauer. Der ist ja da in dem gleichen Thema drin wie Soul ja ein bisschen, ne? Also vom Gefühl her. Gut, bei Soul geht es auch noch darum, um das Werden und um das davor. Aber ich finde, der hier hat mich in diesem Thema so sehr berührt, wie mich Soul nicht berührt hat.
So, ja, das war nicht total berührend. Hat, so. Also das war so toll, auch wenn es zwischendrin quatschig und lustig und Action,
ja,
dann kommen immer wieder diese kleinen
Szenen, die einen... Vielleicht aber darum gerade, weil der hat dann sowas Leichtfüßiges und dann berührt er einen wieder so. Also schon dieses, als der ins Totenreich kommt, der Junge, als der da aufwacht, da hatte ich echt einen Kloß im Hals. Scheiße, der Junge ist jetzt gestorben.
Genau.
Also,
was macht denn die Familie jetzt?
Mist. Genau, ich habe da echt ganz schön hart, ja. Also, weil bis dahin habe ich so gedacht, so, okay, ist das ein Film, den ich auch Kindern zeigen kann oder so? Und dann habe ich gedacht, so, okay, also der Film ist jetzt eine Viertelstunde alt und der Junge ist gerade gestorben. Das war so harter Tobak.
Genau. FSK 0. Okay.
Genau, ja. Auch die ganzen Skelette hier und so. Ist schon,
ja. Genau, ist halt die Frage, inwiefern man das versteht, wenn man in der Altersstufe ist. Kann natürlich sein.
Kann man drüber, so, ja, weiß ich nicht. Also muss ich überlegen.
Kita-Freundin von meiner Tochter, ja, hat damals so, wie alt waren die damals? 2,5 oder so? Die war All Things Coco. Das war ihr absoluter Lieblingsfilm.
Mit ja, kann ich verstehen, weil der halt so toll aussieht und so toll klingt und so, so toll anfühlt.
Allerdings hatte die Familie auch einen lateinamerikanischen Hintergrund, also vielleicht.
Ah, okay.
Vielleicht dann kennst du auch den Tag der Toten schon. Also dann gehört das ja zu deiner Familie vielleicht sogar dazu. Ja.
Das meinte ich jetzt, ja, genau.
Ja gut, allerdings ist natürlich, wenn du 2 bist, verstehst du es vielleicht noch wenig genug, da kannst du nur die visuellen Effekte. Das sieht so toll aus.
So gut.
So fantastisch, ja. Aber also auch die Sache mit dem, dass der Junge tot scheint, auch das wird so leichtfüßig erzählt. Ich hatte kurz einen Kloß im Hals, aber dann wird so leichtfüßig weitererzählt, dass man dann so, ja, das ist okay. Ja, es ist, ja, okay, vielleicht ist er tot. Ja, dann ist es halt so. Trotzdem ist es eine schöne, süße Geschichte, ja.
Ja, genau. Er ist tot, aber nicht richtig tot.
Ja, genau. Ja, und selbst wenn, es könnte ja auch sein, dass die, ich dachte so, vielleicht ist die ganze Geschichte handelt nur davon, von seinem Ablösevorgang von der Welt der Lebenden, ja, dass es einfach um den Sterbeprozess von dem Jungen geht. Hätte auch sein können, war am Ende nicht so, aber hätte sein können. Und ja, es ist einfach so ein wahnsinnig schöner, ich liebe diesen Film. Ich habe am Ende des Films auch gedacht so, wie viele Punkte gebe ich diesem Film? Und da habe ich gedacht, ich habe keinen verschissenen Kritikpunkt daran. Ich weiß nicht, was ich an diesem Film kritisiere. Wirklich nichts. Mir fällt nichts ein, was ich daran kritisieren kann. Also ich muss diesem Film 10 Punkte geben. Mir fällt da nichts ein. Ich finde da alles toll drin. Alles. Oder was findest du nicht toll, Stefan?
Mich haben die 2 Lieder in der Mitte irgendwie genervt. Irgendwie so, warum singt ihr jetzt? Da habe ich auch geskippt so. Okay, weiter, ja, komm, weiter, ich
setze. Aber das waren doch wenigstens so schön Mariachi-mäßig.
Ja,
mexikanisch klingende, die waren doch wenigstens gut kombiniert.
Die waren gut kombiniert, die passen dazu, die passen an die Stelle, aber also das wäre so das Einzige, aber das ist halt Jammern auf hohem Niveau, so, da war ein Lied in dem Film.
Mhm. Ja gut, ich habe so viel Disney-Filme geschaut in letzter Zeit, das kann mich momentan schwer rausreißen. Es
rauscht einfach durch. Also von daher, nee, es gibt nichts zu kritisieren. Einfach ein toller Film, ja.
Ja.
Unbedingt schauen. Total unbedingt. Empfehlenswert. Wirklich richtig, richtig gut. Bob, schauen.
Ja, unbedingt.
Nächste Woche drüber reden. Ja.
Nächste Woche gleich. Wird anstrengend.
Fucking grandios.
Du kannst auch ihn schauen, wenn du das jetzt hörst.
Ja, das dauert ja dann noch ein bisschen.
Ja, genau. Und dann redst du nochmal drüber. Okay.
Gut, mach ich.
Aber nicht vergessen. Ach, du hörst ja jetzt. Schreib's dir auf.
Genau.
Bob der Zukunft. Schreib's auf.
YouTube Bob, schreib jetzt mit.
Coco gucken. So, weiß jemand, wie es weitergeht?
Mulan steht auf der Liste.
Genau, der Christoph ärgert sich jetzt über Mulan.
Jetzt kommt der Downer.
Mulan war doch auch ein Zeichentrick, oder?
Ja, war ein Zeichentrick Ende der 90er, ich glaube 98. Habe ich versucht, gestern noch zu schauen, ich habe es nicht geschafft, es war zu schmerzhaft. Also es ist, auch dieser Film ist, weiß nicht, da fehlt mir einfach Nostalgie. Ich rede erstmal über die Realverfilmung von letztem Jahr. Die war ja umstritten, sagen wir mal so. Gell?
Das war doch das, was immer verschoben wurde und dann bei Disney Plus und da musstest du noch viel Geld bezahlen oder musst du dann irgendwie
30 Euro.
30 Euro bezahlen, damit du den Film gucken kannst.
Und ich fand den Trailer damals super. Ich habe den gefeiert. Sah toll aus, tolle Bilder. Dann Rosalind Chow spielt die Mutter von Mulan, also Keiko O'Brien aus der Star Trek-Welt. Was mir damals noch gar nicht bewusst war, wie viele andere Schauspielerinnen noch vorkommen, die ich grandios finde, also Jet Li und Gong Li und noch andere. Das macht einen Film aber noch nicht gut. Ich habe leider zu spät das was aufgeschrieben, ich hab vorgestern gesehen Und ich habe am Ende, als er fertig war, ich war wirklich verärgert die meiste Zeit des Films. Und am Ende habe ich zu meiner Frau gesagt, so, also dieser Film ist auf so vielen Ebenen so beschissen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und ich hätte dann gleich mein Buch nehmen sollen und alles aufschreiben sollen. Das habe ich aber leider nicht getan. Und heute ist schon wieder verblasst, weil am Ende ist es auch einfach ein blasser Film. Und was ihm ja vorgeworfen wird.
Auf Rotten Tomato kriegt er 50%, also gar nicht so schlecht.
Mhm.
Aber was IMDb 5,6.
Das heißt nichts, hat Bliss auch. Was ihm vorgeworfen wird, was ich vorher wusste, war, dass, und das ist ja eigentlich nichts, was dem Film vorgeworfen wird, sondern eher den Machern, dass die Hauptdarstellerin sich viel zu stark pro Peking in der Sache in Hongkong geäußert hat. Also die hat im Endeffekt gesagt, dass es okay ist, dass man die alle zusammenschießt. Ich weiß nicht, ob sie das gesagt hat, aber also, ja, sie hat sich sehr, sehr krass Antidemokratiebewegung geäußert. Und der Film wurde zum Teil gedreht in einer, irgendwie in diesem Bereich, wo die Uiguren irgendwie in Internierungslager gesteckt werden und hat sich da, ich glaube, nicht nur nicht positioniert, sondern hat irgendwie der Landesverwaltung von dieser Region gedankt für die Mitarbeit beim Film und so. Also man könnte es so deuten, dass man sagt, so im Endeffekt hat man sich mit denen gemein gemacht, gell? Also mit denen, die Uiguren unterdrücken. Was lauter Aspekte sind, ja, das ist alles scheiße, aber ich finde jetzt, muss ein Film noch nicht schlecht machen, gell? Also das, all das halt nicht.
Das Umfeld ist doof, aber die Geschichte kann ja trotzdem toll sein.
Genau. So, und jetzt geht dieser Film, also ich wollte den Film sogar mögen, weil ich da hatte so dieses so.
Du warst doch eben Disney-Flow.
Erstens war ich im Disney-Flow und außerdem hatte ich schon so dieses, ich will den jetzt nicht blöd finden wegen so externen Sachen, ja. Das finde ich albern oder finde ich quatschig. So, und dann geht er mit schönen Bildern los. So sie in ihrer Familie und wie sie dann eben flüchtet und um zum Militär zu gehen, also um im Krieg zu kämpfen und so. Und wunderschöne Bilder. Sehr, sehr bunt, auch so ein sehr Neon und dann eine wunderbare Szene, wo sie am See immer trainiert, neben einer Magnolie. Magnolie heißt übersetzt Mulan, ja, also schön. Aber inhaltlich habe ich halt zunehmend so sauer aufstoßen gekriegt, weil es halt so, ja, so sehr chinesisch, Opferbereitschaft für dein Land oder für die Herrscherkaste, also für den Kaiser in dem Fall. Es hat halt dieses der Einzelne ist nichts, das alle zusammen sind alles so, ja, sehr kommunistisch irgendwie, also immer so ein fader Beigeschmack, also diese Coming of Age oder auch so ja, Girl Empowerment Geschichte, die Mulan ja eigentlich hat, ist irgendwie vollkommen unter den Tisch gefallen. Also es war irgendwie ein bisschen eklig alles. So kraftmeierische Ausbildungsszenen. Es war irgendwie, es hat alles nicht so richtig geschmeckt und ja, und wurde halt zunehmend ärgerlich. Also, und dann haben sie halt ganz viele Zitate, wo die Theresa auch so gesagt hat, oh, das hat mir aber, warum machen die das nicht? Warum laufen die in China immer über die Dächer? Ja, das machen die halt, weil das ein Zitat ist, ja, weil das halt Chu Hark in den 80ern oder 90ern auch so gemacht hat. Oder so diese Kämpfe mit diesen, so mit werden immer ganz viele Tücher gewickelt und durch die Gegend und so, und die Leute fliegen immer so halb und springen auf Dächer und sowas. Das ist halt, das hat man in Jet Li-Filmen schon gesehen, das hat man in Chu Hark und Tiger and Dragon, weiß der Teufel was, ne? Hat man alles schon gesehen und es sind halt Zitate darauf. Aber die sind alle so, oh, so plump und es hat mir überhaupt nicht geschmeckt alles. Und auch die zeitliche Verortung, ja, das ist ist in dem Original-Disney-Film auch schon so. Es ist halt, es folgt halt irgendwie diesem Disney-Film aus den 90ern. Die Geschichte von Mulan, das ist ja eine alte Legende, ja? Das ist ja eine uralte Legende, die kommt irgendwo aus dem, ich glaube, 5. Jahrhundert oder sowas. Und beschreibt höchstwahrscheinlich eigentlich eine Zeit, wo es gar keinen Kaiser gab, also aus einer Zeit zwischen den Kaiserreichen. Und deswegen, ja, die Sache mit dem Kaiser hier ist schon komisch irgendwie, kann man aber noch sagen, ja, ist halt, haben sie halt das Klischee, chinesisches Klischee und so. Aber dann ist das Ganze, dann kommen Mongolenhorden sind plötzlich die Angreifer, was wohl im Trickfilm auch schon so war, oder war so, ich habe es mir angeschaut. Aber das ist halt jetzt eine Realverfilmung. Kann man es da nicht ein bisschen auf, so, ich will es ja nicht realistisch haben, es ist eine Legende, aber so kann man es zeitlich wenigstens ein bisschen verorten, und das ist halt einfach 500 Jahre zu spät oder 600 Jahre zu spät. Also
ja,
das ist halt nicht aus der Zeit der Mongolenkriege. Also ich weiß nicht, was das, vielleicht stört nur mich das, ich weiß es nicht, aber deswegen meinte ich am Ende so, das ist auf so vielen Ebenen so daneben. Es ist so, was die Aussage angeht, was die, auch irgendwie was die Frauenrolle angeht, was die Rolle des Individuums angeht, was die zeitliche Verortung angeht, auch was die Bilder angeht. Das ist alles im besten Fall angestaubt und eigentlich eher immer so ein bisschen eklig. Also eklig im Sinne von, es stößt irgendwie auf. Es ist wirklich, ich fand's, also cineastisch eigentlich eine Beleidigung.
Okay, also Mulan schaue ich auf keinen Fall an.
Nee, also es ist wirklich Zeitverschwendung. Es gibt so viele andere Filme, die das so viel besser machen. Ich find's so unsinnig. Also dann lieber nochmal hier House of Flying Daggers. Die habe ich jetzt auch 20 Jahre nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie gut der gealtert ist, aber sicher besser als diese Scheiße. Also
okay. Wie erging es dir denn mit Thunder Force?
Oh Gott, habe ich das nicht rausgenommen? Ich dachte, Nee. Ich rede erst nächste Woche drüber.
Ja, dann reden wir nächste Woche drüber. Dann reden wir jetzt über was anderes. Wie du möchtest.
Nee, ich kann auch drüber reden. Ich habe noch nicht fertig geschaut.
Lol. Dann lass uns nächste Woche drüber reden. Dann
nein, du, ich habe schon genug gesehen darüber. Ich kann genug darüber. Ich weiß auch nicht, ob ich ihn fertig schaue. Absolute Scheiße. Es ist wirklich ganz furchtbarer Mist.
Film oder Serie?
Netflix-Film mit Melissa McCarthy und einer anderen schwarzen Schauspielerin, die man jetzt immer sieht, weil ich den Namen nicht weiß, ich weiß es nicht. Ist halt wirklich so das Prinzip, die zwei lustigen Dicken, ja, tut mir leid, das soll wirklich nicht fettshaming gemeint sein, sondern ich finde eher die Rollen fettshamend, also weil das ist halt so ein Trope, gell, dass Dicke immer lustig sein müssen, also und
gemütlich.
Und sarkastisch. Also diese Rolle von Melissa McCarthy, die sie immer spielt, dass sie die bisschen prollige, sarkastische Haut drauf ist, hier kriegt sie jetzt noch Superkräfte verabreicht. Also sie sind dann halt so Superheldinnen beide. Oh, das ist, also alle Dialoge sind absolut trashig und nervig und bescheuert und die Story ist bescheuert. Es ist totale Katastrophe. Ich habe jetzt gut die Hälfte gesehen. Also es kann nicht mehr gut werden. Es kann ich mir nicht vorstellen, dass da noch irgendein Dreh kommt. Es ist schwer zu ertragen.
Okay, gut. Also
Tavia Spencer ist übrigens deren Name, die nicht eingefallen ist.
Ja, kann sein. Habe ich in einer Minute wieder vergessen.
Die hatten Oscar, die Frau, einen Golden Globe. Aber ja, nicht für diesen Film.
Ja. Nee, eher nicht.
Und vermutlich nicht, genau.
Warum gibt die sich für so eine Scheiße her? Ich verstehe es nicht.
Ja. So viel dazu, das ging ja schnell.
Das ging flott.
Der Bob hat letzte Woche LOL empfohlen. Ich habe gesagt, ja, da habe ich keine Lust zu. Der Erik hat gesagt, wir sollen uns das doch angucken.
Schau
das. Du hast zugehört und das gemacht.
Oh Gott.
Du hast ja noch in der Nacht gemacht, ne?
Du hast ja
angefangen. Ich habe noch die Aufnahme.
Ich habe noch in der Nacht beide Folgen geschaut, die zu dem Zeitpunkt draußen waren, und habe dann am nächsten Tag meine Frau überredet, dass wir die beiden Folgen gleich nochmal schauen, weil sie muss das auch sehen. Es ist so gut.
Es freut mich, dass meine Empfehlung da fruchtbaren Boden gefunden hat.
Diese, also für mich die wirklich die grandioseste Szene war, wo Heino kommt und wo Heino singt und die in diese Gesichter zu schauen und er dann halt
voll Playback übrigens, ne? Dieses Helium war nicht echt.
Das war
alles nicht. Das war nicht, also da brat mir ein Storch, wenn das echt war. Das war so Autotune vom Sound und es war nicht lippensynchron, also es war richtig
es klang kaputt. Super, es klang super. Ist aber ja völlig egal. Und er singt dann halt Kein schöner Land, was ja auch fragwürdig ist, das zu singen, aber gut. Gut, Heinos Musikauswahl ist eh fragwürdig. War ja gerade wieder in den Medien mit genau diesem Thema. Er singt dann aber einzelne Strophen auf Helium. Und dann halt der Kommentar von Kebekus und von Engelke, glaube ich, wo sie dann eben so sagen, so, okay, und dann nimmt er diesen Ballon und, nein, bitte nicht, bitte nicht. Wenn ihn deren Gesichter sieht, so, okay, sie können nicht mehr, ja, als wenn Heino Kein schöner Land auf Helium singt. Oh, fantastisch. Also, es ist halt, ja, ich finde die Leute in ihrer Comedy-Sache, also auch den Teddy, finde ich nicht wirklich lustig.
Nee, Teddy geht mir hart auf die Nerven, aber...
Allen hart auf die Nerven, weil er eben auch unbedingt, der will ja dauernd, ja, muss man auch so ganz ernsthaft auf den sagen, Teddy, du bist jetzt erstmal nicht mehr dran, jetzt kommen erstmal alle anderen dran, dann bist du wieder, und er kümmert sich halt einfach nicht drum, ne? Versucht halt dauernd Show zu machen, aber halt den Leuten zuzuschauen, wie sie krampfhaft versuchen, nicht zu lachen, es ist so fucking grandios, also es ist wirklich ganz, ganz große Unterhaltung.
Ja, und jetzt dritte und vierte Folge, wo der Kinski zum Einsatz kam, möchte ich mal sagen, die Atombombe gezündet wurde und er den Kinski ausgepackt hat, an einer Stelle, die besser nicht hätte passen können. Also diesen Cue zu verstehen, da kam wieder so ein Zusatz-Comedian irgendwas rein, ich will jetzt auch gar nicht sagen, was der gemacht hat, ich will es alles nicht spoilern. Aber an der Stelle quasi die Referenz zurückzunehmen zu Kinski und zu sagen, das ist mein Moment, jetzt nehme ich den. Grandios. Und es hat ja dann auch Wirkung gezeigt.
Auch die Idee von denen, die sie jetzt zum Teil mehrfach machen, da kommt einer rein, so irgendein anderer Comedian, macht eine Show, um sie zum Lachen zu bringen. Und was machen sie, wenn der raus ist? Irgendeiner von ihnen geht vor, macht die gleiche Show nochmal, kopiert die praktisch oder interpretiert die und dann interpretiert sie noch einen Dritter. Genau, so fantastisch. Ah, herrlich. Es ist wirklich lustig, Stefan. Du solltest das anschauen.
Ah, ich weiß, irgendwie, ja.
Also mindestens bis zu diesem Heino-Ding. Das ist, wenn es dich nach dem Heino-Ding noch nicht hat, dann kannst du aufhören, aber.
Wie viel muss ich da gucken?
Ach, nicht viel.
Bündchen.
20 Minuten vielleicht.
Ach nee, der Heino kommt Heino schon in der ersten Folge?
Kommt er in der zweiten Folge? Ah, vielleicht kommt er auch in der zweiten Folge, du hast recht, ja. Aber es ist super, Stefan, es ist super. Ich mag die meisten von denen nicht, aber es ist so, so gut. Also, ja, unbedingt.
Ja.
Okay. Ja.
Jetzt auch, wo langsam im Regieraum ein paar mehr sitzen, die rausgeflogen sind, kann man ja auch immer sozusagen sehen, wie die sich dann da diebisch amüsieren, dass sie jetzt das nicht mehr aushalten müssen, dass sie jetzt mitkichern dürfen, aber dann halt darüber amüsieren auch, was sie da sehen. Und mittlerweile ist es auch so, dass man, am Anfang saß ich auf dem Sofa und habe gedacht, ich kann das versteinert ertragen, ich wäre da gut drin. Mittlerweile, nein, nee. Mich jetzt da schon so oft zerfetzt. Das ist wirklich
ja, wo auch die Kibikos ganz ernsthaft gesagt hat, also sie glaubt, dass das absolut ungesund ist, was sie hier machen. Das ist
dass sich da bleibende Schäden davontragen wird von diesem Experiment.
Ja, das glaube ich auch. Herrlich.
Ja. Und diese Vorschauen dann immer am Ende der Folgen, wenn man gerade jetzt, wo halt nicht alles auf einen Schlag veröffentlicht wird, gibt es ja dann nach jeweils zwei Folgen mal so Teaser quasi auf das, was demnächst kommt. Da sind immer Sachen bei, wo man denkt, oh mein Gott, was wird da passieren?
Ja, obwohl mich das ein bisschen ärgert, muss ich sagen. Also einmal ärgert mich ja sowieso dieses Binge-Unfreundliche, ich werde genötigt, zur nächsten Woche zu warten. Ich mag das nicht. Ich will das am Stück schauen dürfen. Und dann aber auf der gleichen Dings, wenn ich es dann binge, möchte ich nicht die zwischendrin diese Teaser haben, die mir verraten, wie was gleich in der Folge kommt. Also das mag ich nicht so. Ich weiß nicht, fände ich schön, wenn man das überspringen könnte. Kann man, glaube ich, nicht. Das ist halt Amazon, die machen das noch nicht so lange. Nein.
Die Computern, das haben sie nicht so. Nee. Ja.
Okay.
Aber als Serie. Fantastisch.
Ja, fantastisch.
Also,
fantastisch.
Vielleicht gucke ich doch mal rein. Also.
Es ist halt, ja, und
aber
es
nicht lachen.
Ist halt wirklich, es ist halt der Abgesang aufs Fernsehen, muss man sagen. Also, wenn man das sieht, denkt man sich, scheiße, was hat Fernsehen noch zu bieten? Ne? Also, wenn das halt jetzt bei den Streamingdiensten ist, was bleibt dann noch?
Wiederholungen.
Na, und Talkshows. Also, so, weiß ich nicht, Anne Will und so.
Ja, und Nachrichten und Fußball.
Fußball ist auch schon bei den Streamingdiensten.
Stimmt.
Ja.
Ja, irgendwie, Amazon hat irgendwie Fußballspiele gekauft oder sowas ähnliches.
Ja. Echt?
Ja.
Krass.
Da chillt hin und wieder mal irgendwie, weiß nicht.
Not gegen Elend.
Ja, genau.
Bielefeld Bayern gegen Hertha oder sowas.
Uerdingen gegen irgendwas.
Ach.
Ja.
So. Weiß jemand, wo wir sind?
Ja, du weißt.
Du
Sneakpot.
Hattest Schmerzen.
Ja, ich hatte überhaupt gar keine Schmerzen. Ich hatte nur Freude. Ich durfte am Sonntag die erste Impfung über mich ergehen lassen, sozusagen.
Die Corona-Impfung. Wir reden über die Impfung.
Die Impfung, ja. Es gibt's
die Impfung. Die Impfung des Jahres.
Ich habe heute auch einen Kollegen, ich so, ja, irgendwie Montag war ich so Sonntag geimpft worden. Hö, gegen was bist du geimpft worden? Alter, am Sonntag. Was meinst du, gegen was ich am Sonntag geimpft worden bin? Gegen Pocken oder wie? Also, echt.
Na ja, gut.
Also, ja.
Sonntag.
Ich hatte Gründe, weswegen ich in Gruppe 2 war und habe jetzt ein Schreiben letzte Woche gekriegt, am irgendwie 3 Tage vorher so. Ja, Sonntagmorgen 8.10 Uhr. Okay, dann war ich am Sonntagmorgen 8.10 Uhr da, habe mich in die Schlange gestellt, hier Impfzentrum bei uns im Kreis. Man steht draußen, man kommt dahin, eine Horde gut gelaunter Menschen. Also, wenn ich sonntags morgens um 8 Uhr arbeiten müsste, ich hätte alles, nur keine gute Laune und nicht so gute Laune
wie die. Es ich dachte jetzt, die Leute, die geimpft wurden,
die waren irgendwie, also dieses.
Müssen doch auch alle gute Laune haben, dass sie dran sind.
Die schon.
Ja, bei vielen war es die zweite Impfung und es war irgendwie anstrengend, weil sie Formulare ausfüllen mussten, die sie nicht verstanden haben. Also waren viele.
Achso, du standst ja da natürlich zwischen einer Gruppe von Rentnern, ne?
Genau. Also waren viele Menschen, die deutlich älter waren als ich. Und die auch große Schwierigkeiten hatten mit diesen Formularen und dies und ob sie alles dabei haben oder was muss ich jetzt, wo muss ich jetzt hier ausfüllen, was? Und dann ging's los.
Darf ich Sie bitten, mal hier mir zu helfen und unterhalb der Sicherheitsabstände zu kommen?
Nee, das passiert mir nicht. Also es ist mir dann später passiert, es war nämlich so, dass die Schlange, es war dann irgendwie, ging es nicht weiter und also es war eine Schlange für BioNTech und eine Schlange für AstraZeneca. Und ich stand halt in der BioNTech-Schlange, weil AstraZeneca ist ja für unter 60 nicht zugelassen. Und bei uns in der Schlange, es ging halt nicht vorwärts. Nebenan sind die Leute durchgelaufen und bei uns ist halt einfach gefühlt nichts passiert. Also ich war vorne irgendwie, erst wird kontrolliert, ob da alles dabei, also ob du überhaupt der bist, also dass du überhaupt das Recht hast. Dann wurde geguckt, ob du alle Formulare dabei hast, ob du alle Formulare ausgefüllt hast. Da war dann halt die Situation, wo vielen Leuten geholfen werden musste. Ja, nee, sie müssen hier noch ein Kreuz machen bei, keine Ahnung, ich habe in den letzten 4 Wochen keine Impfung gekriegt und ich habe kein Corona durchgemacht oder so.
Also die Formulare musst du dort ausfüllen, oder
was? Nee, die kannst du natürlich alle zu Hause ausfüllen. Die waren auch bis auf ein Formular per PDF am Computer abklickbar. Und ich hatte auch fast alles angeklickt irgendwie beim Ausdrucken. Dann so, wieso hast du da kein Kreuz gemacht? Na gut, dann machst du halt hier noch ein Kreuz, einfach vergessen. So. Ja, und hatte alles fertig. Die hast du nur so durchgeguckt. So, ja, okay, ihnen geht's sonst gut. So, ja, mir geht's super. Und dann kam irgendjemand so, ja, das Computerprogramm ist abgestürzt, wir kriegen es irgendwie gerade nicht zum Laufen, aber ist nur für BioNTech. AstraZeneca kann weiter, deswegen wundern Sie sich nicht, wenn die nebenan einfach durchlaufen. Okay, dann stand ich da halt irgendwie eine halbe Stunde oder so.
Drüben im Regen.
Ja, aber es waren halt so eine Zeltbahn, also sie haben einfach so diese Aufstell-Party-Zelte hintereinander, aber ohne schöne Beleuchtung und Partyhäppchen gab es auch nicht. Die haben so aneinander.
Sauerei.
Also,
ich glaube, Biontech kriegt dich nicht auf.
ja, es war schon ganz gut. Man stand da, es kam dann nach und nach, haben sie die älteren Herrschaften von hinten nach vorne geholt, weil vorne standen auch noch ein paar Bänke, dass die sich auch setzen konnten und ja, man konnte immer noch genügend Sicherheitsabstand einhalten, also haben sie schon auch drauf geachtet. Aber ja, wenn du da im Rollator angelaufen kommst, dann kannst du halt nicht auch mal eben eine halbe Stunde da rumstehen und warten und naja, mir macht das dann zum Glück nicht so viel aus. Dann war ich irgendwann dran.
Wenn du einen Rollator hast, hast du einen Sitz dabei, dann kannst du dich einfach im Rollator setzen.
Ja, oder Stock oder sonst irgendwas. Also es gab einige, okay, die, wo es klar war, so, boah, ja, die haben jetzt wahrscheinlich ein bisschen Schwierigkeiten hier durchzulaufen. Und dann, ich war relativ weit vorne, also ich glaube, dass der Computer gar nicht gestartet ist morgens um 8. Und ich war halt, ja, irgendwie unter den ersten 20 oder so. Und als es losging, ging es auch relativ zügig. Also sie haben dann irgendwie gefühlt auch die Leute da alle durchgeschleust, die Leute, die das so organisieren mussten, so, ja, jetzt gehen sie dahin und dahin und jetzt machen sie das, die waren so ein bisschen im Stress, dass sie die Leute auch alle an die richtige Stelle schieben und, nee, sie warten jetzt hier und da rücken sie bitte zurück und stellen sich hier an die Seite und gehst zum Arzt rein, so, ja, haben sie irgendwelche Fragen, so, nee, kann ich irgendwas, falls ich Nebenwirkungen habe, nehmen, so, ja, nehmen sie halt Paracetamol oder Ibuprofen, gibt's keine Kontraindikationen, passt alles. Okay, ja, cool, danke. Tschüss. Dann in die nächste Station und dann wurde es echt unterhaltsam, muss ich sagen. Ich hatte das ganze Zeit so das Gefühl, das kennt ihr beide nicht, wie bei der Blutspende. Da sind die Leute auch irgendwie alle, also die da arbeiten, sind alle total gut gelaunt. Die Ärzte sind manchmal ein bisschen muffelig, aber der Rest ist halt übermäßig gut gelaunt. Es ist freundlich, es ist so ein bisschen quatschig, unsinnige Stimmung. Und so war das da auch. Also du wirst dann irgendwie, ich war in...
So wie wenn wir beim Kurzfilmfestival an der Kasse sitzen.
Ja, vielleicht sowas. So, man macht halt irgendwie Sprüche und man sitzt, genau, die haben auch untereinander gearbeitet. Man hat gemerkt, die kennen sich, die arbeiten gern miteinander, die machen Faxen zusammen und so.
So wie wenn wir Cocktails machen.
Ja, wenn wir Cocktails machen, Kurzfilmfestival. Und da war es halt so, ich bin dann da rein, war eine vermutlich Krankenschwester oder Arzthelferin, keine Ahnung, die dann eben nochmal geguckt hat, ja, ihre Daten, so und so und so und da haben wir darüber schon ein bisschen Quatsch gemacht und dann kam die Ärztin rein und hat gemeint, ist schon alles kontrolliert? So, ja, ich habe alles kontrolliert. Ja, hast du auch die Telefonnummer? Und die so, naja, nee, geht nicht, der ist hier
verheiratet,
Papa. So, ach ja, Mist. Also wir haben hier die falschen Schichten. Nur alte Männer und irgendwie Väter und
verheiratet.
Sonst irgendwas. Wo waren wir eigentlich, als die Polizisten alle geimpft wurden? Das kann doch wohl nicht sein. Also so in dem Niveau habe ich denn da Quatsch gemacht. Miteinander so, und so. Also war so lustig. Und dann hat die Ärzte mich dann noch rübergebracht in diese, also geimpft, beliebig unspektakulär so. Ich saß dann da, genau. Ich saß da, hatte den linken Arm schon frei gemacht. Und sie so, naja, dann kann ich ja jetzt nicht mal mehr fragen, an welchem Arm sie geimpft wurden. So, ja, sie können auch den anderen nehmen. Ja, aber ich habe jetzt keine Schere dabei und das ist blöd. Nee, ich nehme den, der frei ist und so. Also.
Oh Mann.
Und geimpft, diese Mini-Nadel, die merkst du ja auch gar nicht. Und so viele Nervenenden hat man im Oberarm auch nicht. Und dann bringt sie einen rüber an die Station, wo man dann eben noch eine Viertelstunde warten muss. Und dann kriegt irgendjemand einen Zettel, und wo deine Nummer draufsteht und die Startzeit und dann die Endezeit. Und dann kommt dieser Mensch, der eben die Leute aufrufen muss. So, ihre Zeit ist jetzt abgelaufen. Und kommt aus seiner Box raus. Ja, die Nummer, weiß ich nicht, 1, 2, 3, 4, 5. Keiner reagiert. Ach Mist, da muss ich wieder in den Nebenraum gehen. Dann geht er in den Nebenraum und irgendwie das passiert zweimal und dann irgendwann. So, meine Damen und Herren, geben Sie jetzt ein bisschen Mühe. Ich habe jetzt hier drei Nummern. Einer wird doch hier wohl dabei sein. Also, gut gelaunt, Quatsch, es war sehr ironisch, schön. Ja, und dann war ich ich habe dann doch im Endeffekt von zu Hause bis zu Hause 2 Stunden gebraucht, aber ich hatte halt irgendwie auch dreiviertel Stunde Computerprobleme, die ich abwarten musste und da kam es natürlich zu einer Zeitverzögerung. Total unproblematisch. Ja, Nebenwirkung, ich war gestern ein bisschen müde und ja, also mein Oberarm hat sich angefühlt als, weiß nicht, hätte ich einen blauen Fleck. Also keine Nebenwirkung, es ist alles total harmlos und es ist wirklich lustig dort. Also jedenfalls an diesem besagten Sonntag im Manthanuskreis im Impfzentrum. So.
Klingt super.
Ich wünsche euch allen, dass ihr auch das bald diese tollen Erfahrungen haben dürft.
Ja, ich hoffe, dass ich es bald habe. Ja. Bei mir hat es sich ja heute angekündigt.
Super Geschichte. Kannst du mich ein bisschen erzählen?
Ich habe heute eine E-Mail bekommen vom Impfzentrum. So in dem Dings so, ja, sie sind jetzt berechtigt, einen Impftermin auszumachen. Gehen Sie in das entsprechende Portal. Da ist ja so ein Portal, wo ich ja meine Daten und sowas eingegeben habe. Und machen Sie einen Impftermin aus. Dann habe ich gesagt, okay, gehe ich da mal rein. Und dann muss ich da auf irgendwie Impftermin ausmachen oder sowas. Dann krieg ich auf mein Handy erstmal eine Nummer geschickt, dass ich es auch wirklich bin. Und dann muss ich die eingeben und so. Und dann kann ich endlich Impftermin anfordern. Dann werde ich erst noch gefragt, ob ich auch die Daten schon, so das, was ich, so was du vorhin genannt hast, so um auszuweisen, dass ich in diese Impfkategorie gehöre, Impfkategorie 3 bin ich. Und da, dass ich es bin, ob mir das schon in Händen ist, war es natürlich nicht. Ich habe dann bei meinem Arzt angerufen, habe gefragt, so hier, ich brauche da irgend so eine Bestätigung über meine Krankheiten. Wie lange dauert das, bis ich das habe? Ja, das kannst du sofort abholen. Ich dachte, das ist ja cool. Okay, dann mache ich hier mal weiter mit dem Termin-Ding hier. Und gut, dann habe ich einen Impftermin anfordern. Und dann sagt er mir, ja, ab wann? Und dann ist schon voreingegeben, so ab heute, ja, ich kann das heutige Datum eingeben, dass ich theoretisch ab heute da hingehen kann zum Impfen.
Und habe ich noch gemacht. Bis egal wann, also.
Genau, bis egal wann. Von heute bis in alle Zukunft habe ich praktisch das Spektrum. Und dann sagt er mir als nächstes, in dem von ihm ausgewählten Spektrum ist leider kein Termin frei.
Eternity is not available.
Genau. Warum habt ihr mir denn gesagt, dass ich einen Termin ausmachen kann? Wenn ihr keinen frei habt.
Als wir die E-Mail verschickt haben, hatten wir 4,5 Termine frei. Was ist so langsam?
Ja, der Grund ist wahrscheinlich der, habe ich erfahren, oder hatte ich im Hinterkopf noch, das hatte ich schon gehört, ich wollte es nur nicht glauben. Und zwar, dadurch, dass AstraZeneca jetzt nicht mehr für unter 60-Jährige frei ist und dass die Impfzentren es verimpfen wollen, was sie noch haben. Also die haben halt noch AstraZeneca, aber also in den Impfzentren wird es nicht mehr verimpft bei uns. Und deswegen irgendwie war das so, dass die sich jetzt praktisch raushauen wollen an alle, die es dürfen halt. Ja? Also die müssen halt das, was sie an AstraZeneca haben, müssen sie halt verimpfen. Und die haben in ihrem Computersystem, können die nicht filtern nach, warum ich in der Gruppe 3 bin, sondern die müssen halt, weil die 60-Jährigen halt alle in der Gruppe 3 sind, müssen die halt die Gruppe 3 komplett anschreiben, dass sie jetzt impfberechtigt sind. Und da gehöre ich halt auch dazu. Und dann kriege ich aber keinen Termin, weil ich zu jung bin. Weil ich halt, also da ist halt momentan kein Termin mit BioNTech frei und Astra-Termin kriege ich nicht. Das lässt mir das System nicht zu. Und so entsteht das wahrscheinlich, dass ich einerseits so angeteased werde, aber dann keinen Termin kriege. Und da steht aber auch drin, ihr Recht, einen Termin auszumachen, bleibt bestehen, bis in alle Ewigkeit, kann ihnen nicht mehr genommen werden. Wo ich mir denke, ja, was habe ich denn von dem Recht? Muss ich jetzt täglich gucken, ob ich mir einen Termin ausmachen kann oder sagen sie mir dann nochmal so, übrigens, jetzt ist BioNTech Pfizer auch und jetzt kannst du dich mal, also ich weiß jetzt nicht, was ich damit mit dieser Information anfangen soll.
Oder sie lassen Astra jetzt wieder für Jüngere zu oder sowas.
Genau. Du hast jetzt ein neues Hobby, jeden Morgen um 7. Ja, genau. Klickst du einmal durch diesen Wizard.
Kommt mir auch so vor.
Oder du schreibst ja halt ein kleines Bot-Skript.
Klar.
Das klicken, genau. Glaube ich, schneller.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, hurra. Schön. Ja, sehr schön.
Bei uns tut sich ja hier nichts. Also ich bin auch Gruppe 3 wahrscheinlich, aber in Hessen ist für Gruppe 3 noch keine Anmeldung möglich.
Hessen ist echt so lahm unterwegs.
Wie keine Anmeldung? Also du bist nicht mal beim Impfzentrum angemeldet?
Nee, das geht in Hessen nicht. Das läuft anders als bei euch in Bayern. In Hessen.
Bei uns, ich habe sogar meine Kinder angemeldet, obwohl für die noch gar keinen Impfstoff.
Ich weiß, dass das in Bayern anders läuft, aber
Aber ich hab unser Ministerpräsident will halt auch Kanzler werden, gell? Das ist halt der Unterschied.
Ja gut, das kann man ja machen, wie man will. Bei uns haben sie halt die Gruppen halt einzeln geöffnet. Und du kannst halt im Moment, du kannst halt immer nur in den Gruppen, die einen Impftermin Voranmeldungs klicken, die auch aktuell verimpft werden. Insofern ist im Moment Gruppe 1 und 2 offen und 3 ist halt einfach noch nicht zu.
Also aber da musst du ja zum Beispiel selber Überblick darüber haben, was für eine Impfgruppe du bist und sowas. Das ist ja, das erhöht ja die Schwelle. Also bei uns ist halt so, du meldest dich ja einfach an und dann klickst du dich durch irgendwelche Listen, wo halt drin steht, wie alt du bist und was für Krankheiten du hast. Und dann klickst du halt an, welche Krankheiten du hast, nachweisbar. Und am Ende spuckt's aus, so, du bist Gruppe 3. Und wir melden uns bei dir.
Ist halt, das wäre schon sehr praktisch.
Das ist schon benutzt. So. Ich wollte jetzt Witze über bayerische Bergvölker machen, aber ich sage.
Lieber nicht. Im Moment sind es die Ebelwoi-Bauern, die hier nicht richtig vorankommen.
Ja.
Naja, aber die Impfquote unterscheidet sich ja nur geringfügig zwischen bei euch und uns. Also ich glaube, wir führen irgendwie mit einem 0,5% oder so. Ja. Nicht nennenswert.
Mecklenburg-Vorpommern war so ganz am Anfang der Impfkampagne, so Dezember, früher Januar, war Mecklenburg-Vorpommern so voll vorne weg geprescht und jetzt sind sie irgendwie letzter Platz. Ich weiß auch nicht, was da los ist.
Hä, komisch. Haben sie am Anfang ganz viel gekriegt und dann haben sie nichts mehr gekriegt
irgendwie, oder was? Keine Ahnung, sind dann überholt worden.
Naja, wir werden es nicht ergründen.
Im Impfneid. Aber jetzt, wo die Hausärzte angefangen haben, ich habe ja dieses Widget immer noch auf meinem Telefon, was irgendwie die anhand der durchschnittlich verimpften Impfungen in den letzten 7 Tagen.
Oh, ich sehe gerade eure Impfquote, das ist überhaupt nicht gut.
Ja, wir sind drittletzter oder so.
14,98 und wir sind bei 16,43.
Ah, siehst du mal.
Schleswig-Holstein ist heute bei 18.
Boah, Wahnsinn.
Ja.
Ja, und dann sind wir alle geimpft?
Also das Ding berechnet den Termin, wann 70% der Bevölkerung 2 Impfungen haben, also wann man sozusagen von Herdenimmunität mehr oder weniger sprechen kann. Und dieses Datum war am Anfang, als ich das Widget installiert habe, als das rauskam, war das im Jahr 2025. Und dann konnte man immer so schön zugucken, wenn man wieder ein neues Jahr geschafft hat, wenn man dann 2024 war und dann 23 und dann 22. Und jetzt waren wir bis vor die Öffnung mit den Hausärzten, steckten wir im März 2022 mit dieser Prognose fest, also bei noch etwas ganz knapp unter einem Jahr. Und dann kamen die Hausärzte dazu und jetzt konntest du quasi jeden Tag, weil das rechnet ja mit einem 7-Tages-Schnitt und der 7-Tages-Schnitt muss ich ja jetzt sozusagen erstmal mit Hausarzttagen auffüllen. Und deshalb konnte man jetzt jeden Tag, wenn die neuen Daten kamen, einen großen Sprung nach vorne sehen. Und jetzt sind wir irgendwie, glaube ich, am 1. November aktuell.
Hä? Aber, also meine Frau arbeitet ja beim Landratsamt und die plant ja selber diese Impfkampagnen für die Kindergärtnerinnen und so. Und die hat halt gesagt, dass im Impfzentrum die jetzt zum Teil Termine wieder absagen mussten, weil sie weniger Dosen kriegen und zwar genau so viel weniger, wie die Hausärzte kriegen. Also es wird halt bis momentan wird halt nicht mehr verimpft, sondern es wird nur von anderen verimpft. Halt von den Hausärzten. Aber das, vielleicht ändert sich das auch wieder, gell? Also
das
produzieren sie mehr und dann haben sie mehr
lokal,
Leute.
Ja, das mag vielleicht lokal durch Liefersituationen so sein, aber insgesamt deutschlandweit haben wir einen 7-Tages-Schnitt von sowas wie 290.000 haben wir jetzt im Grunde die letzten Wochen gehabt und jetzt ist der 7-Tages-Schnitt auf über 450.000 gestiegen.
Boah, krass.
Okay. Ich weiß jetzt nicht, wo das, das ist dann offensichtlich nicht in diesem Impfzentrum, wo deine Frau da Einblick hat, passiert, aber halt scheinbar irgendwo anders. Jedenfalls ist der Schnitt deutlich nach oben gegangen und damit ist die Prognose zum ersten Mal jetzt seit 3-4 Tagen in diesem Jahr gelandet und jetzt dann auch schon aus dem Dezember in den frühen November rausgeschossen. Und wenn sie so weitermacht, ich hege ja irgendwie die Hoffnung, dass wir vor den Herbst kommen, dass wir irgendwie im September landen.
Ja, geil.
Das wäre irgendwie ganz begrüßenswert.
Ja. Das wäre echt schön.
Ja, ich hoffe halt, dass für Kinder noch zugelassen wird. Das ist, weil ich vertraue da der Herdenimmunität nicht genug, muss ich sagen. Mhm. Also ich habe da einfach, also was meine Tochter angeht, halt Befürchtung, weil die zu stark in der Risikogruppe ist, als dass man da irgendein Risiko eingehen möchte eigentlich.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Naja, mal gucken,
ja,
wie das so weitergeht.
Genau.
Mit uns.
wo wir gerade über Kinder reden, ich habe mit Chris in der vergangenen Woche eine neue Zwei-Favas-Folge aufgezeichnet, wo wir eben mal auf ein Jahr, also Chris' Sohn ist ja jetzt über ein Jahr, und haben wir quasi mal auf ein Jahr zwei Papas auf unserem Podcast und auf, wie es uns so in dem Jahr ergangen ist, zurückgeschaut. Und du warst jetzt am vergangenen Sonntag beim Spätfilm wieder zu Gast.
Ich war vor einiger Zeit zu Gast, aber
jetzt. Du warst zu Gast, genau. Jetzt am Sonntag ist die Folge rausgekommen. Und wenn ich ihn Daniel richtig verstanden habe, gibt es jetzt Sneakpot-Folgen im Sneakpot-Wochen im Spätfilm. Ich glaube, die nächste Woche.
Du kommst nächste, oder?
Bin ich jetzt irgendwie dran.
Ah, sehr schön. Ja, mich hat er angeschrieben. Das ist jetzt arg aus dem Nähkästchen geplaudert, aber.
Jetzt kommen die Interna raus.
Ich hatte irgendwie gestern oder vorgestern angeschrieben. Ja, Montag, genau. Hat gesagt, so, dass ihm aufgefallen sei, dass halt die Folgen mit mir, also die Filmfolgen mit mir, so extrem viel mehr Hörer oder so auffällig viel mehr Hörer hätten, ob ich so eine starke Fanbase hätte oder ob ich im Film liegen würde. Und er hat da Zahlen genannt, die können nicht auf die Fanbase.
Es muss die Fanbase sein.
Er muss. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich so einen mainstreamigen Filmgeschmack habe. Und jetzt nach Troja ist ja jetzt Tron das Thema.
Filme mit T oder was ist euer Thema?
Genau, ja, richtig.
Nächste Woche Thunder Force.
Oh yeah. ja, ich weiß nicht, ich glaube, es ist Zufall. Oder ein Bot. Das hatten wir auch mal, gell, bei irgendeiner Folge, wo sich irgend so ein Bot festgelaufen hatte und dann plötzlich irgendwie so krasse Zahlen erzeugt hat, die alle in China
waren. Das Lustige war, ich hatte den Bot dann geblockt und dann hat sich der Hörer gemeldet, dem Karel, der Bot gehörte. Und, bitte?
War das nicht Karel sogar?
Oh, das weiß ich nicht mehr. Ich meine, jedenfalls irgendwie meldete sich der Hörer so nach dem Motto, hier funktioniert irgendwas bei ihm nicht mehr, ob wir ihn geblockt hätten. Und ich so, ja, habe ich. Wild gewordener Bot.
Ja, nee, den meinte ich aber gar nicht. Nee, wir hatten auch mal so einen chinesischen Bot, der, wo wir dann irgendwie plötzlich riesige Zahlen hatten. Und dann haben wir geguckt und es wurde alles nach China runtergeladen. Und er dachte, hä, Moment mal, da stimmt doch was nicht. Und der hat sich auch irgendwie festgefahren. Naja.
Tja. Happens.
Ja. Sehr schön, ja. Also, wenn ihr mehr von uns hören wollt, bei den zwei Papas und im Spätfilm gibt es zumindest
bei Papas habe ich
Christoph und mich.
Hab ich gestern gehört. Bei dem, was ich gleich als nächstes Thema besprechen werde.
Ja, dann mach das doch direkt als Überleitung.
Ja, genau. Ich war bei Ikea und während ich meine ganzen Sachen hochgeschleppt habe, habe ich eure zwei Papas-Folgen gehört. Ich musste irgendwie so, weiß nicht, achtmal
Fahrstuhl fahren. Lang.
Ja, mit Fahrt und dann mit Hochschleppen und ich glaube achtmal Fahrstuhl fahren, weil mir keiner geholfen hat. Meine Frau musste oben auf beide Kinder aufpassen und ich habe immer wieder rein, raus, rein, immer her. Ja, Click and Collect. Ich wollte eigentlich nur mal kurz berichten, wie das läuft, weil, und das ist das Lustige, ich vorhin die neueste Folge Bits und so gehört habe und da berichtet der Timo Hetzel über seine Click and Collect Erfahrung und also er hat das diametral anders wahrgenommen als ich, obwohl
jetzt der bin ich Prozess... gespannt, weil ich habe es ja auch schon wahrgenommen. Jetzt bin ich gespannt, wem ich entspreche.
Okay, weil das Prozedere, was er beschrieben hat, ist sehr vergleichbar wie das, was ich erlebt habe. Nicht ganz identisch, aber es scheint von München nach Frankfurt nicht so große Unterschiede zu geben. Ich weiß ja nicht, wo du gewesen bist.
Ich war in Hanau. Christoph?
In Hanau, okay. Mhm. Ja, also man klickt sich auf der Webseite seinen Warenkorb zusammen. Die Webseite ist ein bisschen sperrig und ich habe auch festgestellt, dass es Produkte gibt, zum Beispiel in Österreich und in der Schweiz, bei so Standardschränken, die also so Anbauteile, die es dann in Österreich im Shop gibt, aber die kannst du in Deutschland nicht kaufen und andersrum genauso. Sodass wir dann irgendwie über Google Anbauteile gefunden hatten, die wir dann gerne haben wollten. Die konnten wir beim deutschen IKEA-Store nicht in den Warenkorb legen, weil es sie einfach nicht gibt. Und hatten irgendwie durch Google uns da auf den AT-Shop verirrt und waren ein bisschen verwirrt. Aber darum soll es nicht gehen. Jedenfalls am Ende hast du deine Bestellung, die bezahlst du dann online. Ist auch ein bisschen ärgerlich. Es gab ja diesen IKEA-Weihnachtskalender, wo man so Gutscheine aus dem Weihnachtskalender ziehen konnte. Ja. Diese Gutscheine lassen sich aber online nicht einlösen. Und du darfst dein Click and Collect auch vor Ort bezahlen. Also du kannst nicht dort an der Kasse, oder es gibt keine Kasse in dem Sinne, wo du hingehen kannst, und du musst es online schon vorab bezahlen und da darfst du den Gutschein nicht einlösen. Das heißt, wir sitzen mittlerweile, glaube ich, auf 5 IKEA-Gutscheinen, teilweise unbekannten Ausmaßes, weil das ist ja der Adventskalender Magic-Gutschein, wo du nicht weißt, ob der einen feuchten Händedruck wert ist oder 1000 Euro. Die Wahrscheinlichkeit geht natürlich Richtung feuchten Händedruck, aber man weiß es ja nicht. Und kannst du nicht einlösen. Musst du jetzt irgendwie, weiß nicht, warten, bis man da wieder hin darf mit 20 Masken im Gesicht. Jedenfalls bezahlst du das dann, dann fährst du da hin und dann geht das los. Du kommst auf den Parkplatz gefahren und dann steht da so ein Einweiser, und schon da unterschied sich das von München, weil Timo hat berichtet, der hat ihn mehr oder weniger dazu aufgefordert, das Fenster runterzulassen, damit er mit ihm reden kann. Was natürlich irgendwie so in so Pandemiesituationen, wenn ich das eh schon alles ans Auto gebracht kriege, so, warum muss ich jetzt das Fenster runter machen? Bei mir war das nicht so. Der hat freundlich gewunken, hat gesehen, dass ich mit dem Bulli komme und demzufolge auf den Transporterparkplatz gewunken werde, wohingegen die PKWs woanders hinfahren. Und der Transporterparkplatz ist halt dann eben natürlich nicht in der Tiefgarage, wo halt ein tiefhängendes Dach drüber ist, sondern du wirst dann halt dahin geleitet, wo es keine Überdachung gibt. Und dann sind da ganz viele Parkplätze, die sind so markiert, dass man immer einen freilassen muss zum Nachbarn, was ich auch gut fand. Und dann parkst du da ein und dann stehst du vor einem Schild und da ist eine Telefonnummer drauf und die sollst du anrufen und deine Auftragsnummer oder wie heißt das, Bestellnummer bereithalten. Da rufst du da an, das ist natürlich erstmal besetzt, dann rufst du da noch 10-mal an und so beim, ich weiß nicht, 7., 8. Mal bin ich da durchgekommen.
Boah, ist das nervig.
Ja, das war wirklich ein bisschen nerviger Teil, weil ich habe da wie so ein Irrer auf diesem Redial-Knopf rumgehauen. Und insofern hat es insgesamt, habe ich da nicht mehr als 1,5-2 Minuten mit nach Wiederwahlen verbracht. Und dann war ich durch. Und die war dann auch super freundlich, die Frau. Die will dann die Ordernummer von dir, dann will sie von dir den Namen und du sollst irgendwelche Artikel aus der Bestellung nennen. Und da war aber, ich habe im Grunde den Namen von dem Schrank gesagt, dessen Einzelteile da in dieser Bestellung sind. Und da hat die gesagt, ja, ist klar, reicht, wunderbar. Also ich musste jetzt kein konkretes Produkt in dem Sinne nennen, sondern so die, sagst du jetzt, was ist ich, also wenn du ein Billy oder ein Pax oder irgendwas kaufst, dann sagst du halt, das ist irgendwie ein Billy mit ein paar Teilen. Und dann sagt die, ja, wunderbar, danke. Und dann musst du noch deine Parkplatznummer sagen. Die steht auch auf dem Schild, auf das du unmittelbar guckst, weil es direkt vor deinem Auto ist. Da stand dann die Parkplatznummer drauf und dann sagt sie, ah ja, wunderbar. Bitte bleiben Sie im Auto, bitte steigen Sie auch nicht zum Rauchen aus. Ich rauche nicht, insofern easy. Und die Ware wird Ihnen ans Auto gebracht. Und dann, und der Timo Hetzel hat dann irgendwie erzählt, dass da Leute kommen und an seinem Scheibe irgendwelche, auf seinem Handy irgendwas kontrollieren wollen und dass die Leute viel zu eng parken und dass die da alle rumlaufen und dass er dann den anderen Kunden begegnen musste, was er nicht wollte. Er hat auch gleich zugegeben, dass er da vielleicht extrem ist, was das Vermeiden von Kontakten angeht. Ich glaube, er war lange in keinem Supermarkt oder in keiner Innenstadt mehr. da siehst du so viel andere Situationen aktuell, wo die Leute vollkommen careless sind. Im Vergleich zu IKEA, ich fand dieses Erlebnis enorm kontaktlos im Vergleich zu allem anderen, was ich in letzter Zeit so draußen gekauft habe.
Das stimmt.
Im Vergleich zu einem Waldspaziergang war das schon enorm kontaktlos. Wie gesagt, ich bin da in dem Auto gesessen, bis zu der Bestätigung, dass ich jetzt da bin und auf diesem Parkplatz stehe, habe ich keine Scheibe runtergelassen, keinen Menschen irgendwie auch nur in irgendeiner Art von Gefahrensituation gesehen. Und irgendwann kam dann so ein Mann an und hat und schob einen Wagen vor sich her und schob mir den schon so an die Schiebetür vom Bulli und hämmerte so zweimal außen gegens Blech. Dann habe ich meine Maske aufgesetzt, bin ausgestiegen, bin dem Typ keine 2,5 Meter nahe gekommen. Der hat dann irgendwie gemeint, ja, hier, alles klar, viel Spaß beim Einladen, und ist gegangen. Und dann stand da mein Wagen. Und das Schild sagte sogar noch, dass man nicht mal den Wagen zurückbringen muss. Du sollst den Wagen einfach da stehen lassen und dann wegfahren. Der nimmt den dann wieder mit. Ja. Und insofern, also 2,5 Meter Abstand zu diesem Mann ein einziges Mal und dann irgendwie noch so 4-5 Meter zu dem Nachbarauto, wo derjenige auch gerade am Einladen war, demzufolge auch aus dem Auto ausgestiegen und an der Heckklappe irgendwie zu Gange. Und dann fummelst du da halt deine 5-6 Minuten, bis du den ganzen Kram im Auto halbwegs verdrahtet hast, und dann fährst du weg. Also ich war sehr begeistert von dieser Kontaktlosigkeit. Klar, die nehmen da 10 Euro Aufpreis für, das ist ein happiges Stück Geld dafür, dass es die einzige Art ist, wie man im Moment bei ihnen einkaufen kann. Aber ja, dafür habe ich jetzt halt einen Schrank, den ich zusammenbauen kann, und der Timo war irgendwie so unterbegeistert und dass das alles so, ja, und dann hätten sie den ganzen Parkplatz benutzen müssen und dann hätten sie die noch weiter auseinander parken können, die Autos, und er kam da irgendwie negativ raus aus dieser Nummer, also, so wie ihr könnt euch das ja anhören in der aktuellen Bits und so. Und ich war total positiv überrascht, also ich weiß nicht.
Also meine Erfahrung war, glaube ich, eher die von Timo Hetzel, aber mit einer anderen Conclusion. Also bei mir war es schon so, ich musste die Scheibe runterkurbeln, als ich kam. Da hat mich eben einer empfangen. Also war erstmal eine lange Schlange bis auf die Straße, und dann, als man vorne war, es ging relativ schnell voran, und als man vorne war, war dann eben einer, der einen schon mit Abstand gefragt hat, wie man heißt oder was für eine Nummer man hat, ich weiß nicht mehr genau. Und dann hat man das halt gesagt, und dann hat er in die Liste geguckt, dann hat er, okay. Und dann hat er dir gesagt, fahren Sie vor zur Warenausgabe, Parkplatz Nummer so und so. Ja, und dann hat man eben eine bestimmte Nummer, und dann war das so, wie du das beschrieben hast, so voneinander räumlich getrennte Parkplatzslots, die fest definiert waren. Aber man ist zu dem gefahren, der einem zugewiesen war. Also die Entscheidung war praktisch schon vorher gefallen. Und dann hat man sich da hingestellt und man hatte kaum geparkt. Da kam von drinnen schon einer gelaufen mit so einem Wagen und den Sachen, die man eben hatte. Und hat sie einem ans Auto gebracht und dann, so wie du erzählt hast, hingestellt und wieder weggelaufen und Wagen soll man stehen lassen. Also der Unterschied war eben nur der, dass man eben, dass die beim die einem ganz am Anfang empfangen haben, dass die drinnen Bescheid gesagt haben, dass man jetzt da ist und wo man, in welchem Slot man steht. Das heißt, diese Sache mit dem, ich muss nochmal irgendwo anrufen, fiel dann halt weg. Das fand ich ganz angenehm.
Seltsame Nummer, die war falsch getrennt irgendwie. Die stand dann 062- und dann ging das weiter mit irgendwelchen Ziffern. Und dann guckst du so und denkst dir, 062, das ist keine Vorwahl, das gibt's nicht. Und dann habe ich habe ich in meinem Telefon die Nummer eingegeben, habe da angerufen, habe dann irgendwann aufgelegt, und dann sucht das iPhone ja raus, wenn es die Nummer im Telefonbuch nicht kennt, schreibt es dir ja wenigstens die Stadt drunter. Und dann war das halt 06221 oder was? Ist Hofheim, oder? 0622? Was ist Hort Hofheim für eine Vorwahl?
Ach, warst du in Hofheim?
Da warst du in Frankfurt 06192. Aber du warst in Wallau.
Dann war es
06122, ist Wallau.
Ja, okay, wie auch immer. Jedenfalls haben sie offensichtlich das Telefoncenter von Wallau und Frankfurt zusammengewürfelt. Also das ist dieselbe Nummer dann. Das heißt, du stehst im Frankfurter Ikea, aber du rufst wahrscheinlich in Wallau an. Und dadurch, dass die Nummer so falsch getrennt ist, dass sie halt nach dem dritten Ziffer eine Bindestrich gemacht haben, schaust du diese Nummer an und denkst, es gibt keine Stadt, die diese Vorwahl hat.
Was kann
ist
das denn, ist eine Telefonnummer? Falsch.
Aber du rufst dann halt weiter, und im Telefon ist das ja egal, wo die Bindestriche auf dem Schild sind. Ja, das war so ein kurzer Verwirrmoment. Aber hat funktioniert.
Sehr gut. Wir haben das auch einmal gemacht und hatten auch dieses Problem, dass du da hinfährst und dann rufst du da an und es geht keiner dran, und dann haben wir uns ein bisschen umgeguckt und haben gesehen, so, ach, wenn du nicht auf einem anderen Parkplatz stehst, rufst du eine andere Nummer an. Also sind wir schnell rübergefahren, haben die Nummer angerufen, sofort jemand drangegangen, 10 Minuten später hatten wir unser Zeug, und einer, der vorne auf diesem Dings stand, der lief halt immer noch um sein Auto rum und versuchte zu telefonieren und hat geschimpft. Tja. Also wer sich nicht selber helfen will, ja, bleibt aber auch nicht viel anderes übrig.
Was ziemlich ätzend bei uns war, oder ätzend, naja, was mich ein bisschen geärgert hat, was ich nicht so IKEA-mäßig fand, wir haben so ein Lichtpanel gekauft, das nennt sich Float. Und das
ist ein toller Name. Da war ein Schraubenset Float bei, das hieß Schröpf oder so, ja, schon klar.
Und dieses Float, das ist im Endeffekt wie so ein Bilderrahmen, wo es drin leuchtet. Statt Bild ist dann eben kein Bild drin, sondern eine weiße Leuchtefläche. Und das gibt's in verschiedenen Formaten. Und die kannst du miteinander verknüpfen, sodass du dann eben, ja, so Paneele hast an der Wand, die du an die Wand klebst.
Und ist das dann auch drahtfree-mäßig bedienbar, oder?
Ja, jetzt genau. Das ist der Clou. Darüber hatten wir uns nicht so schlau gemacht, ja. Und wir packen das aus und merken so, ja, Moment mal, das ist ja nur die Lampe, ist ja nicht mal ein Anschlusskabel dabei. Und dann habe ich mich da ein bisschen belesen und dann hieß es, ja, das Anschlusskabel, das hättest du getrennt davon kaufen müssen, so wie du auch einen Dimmer kaufen kannst und so ein Throat-Free, genau, irgendwie so ein Ding, was du an deinen Router hängst, womit du das dann bedienen kannst, also so Smart
Zigbee Bridge, ja.
Lichtmäßig. Das ist
eine Zigbee Bridge einfach nur.
Kann sein, ja. Wo ich mir dann dachte so, okay, das habt ihr irgendwie nicht so deutlich gemacht, dass ich jetzt nur einen Teil gekauft habe, was kein Problem wäre, wenn es nicht so, wie du gerade beschrieben hast, wäre, dass ich für jeden Kauf 10 Euro nochmal gleich draufzahlen muss für Click and Collect. Das ist ein bisschen ärgerlich, gell? Wenn man zu Hause ist und merkt so, okay, ich kann das jetzt irgend so ein Kabel, weil es ist halt so ein ganz normales Kabel, was auch am Kassettenrekorder hängt, gell? Ich krieg das schon angeknubbelt, ja, also ich krieg da schon Strom drauf, dass es halt Licht macht, aber
richtig eigentlich gesteuert kriegst du es nicht, gell?
Das eigentlich nervt. Ist die Lampe nicht vollständig, gell? Und das erwarte ich eigentlich von IKEA, dass die wenigstens in ihrer Software sehr viel deutlicher darauf hinweisen, dass die Lampe nicht vollständig ist, wenn ich das eben nur das Float kaufe, gell? Und nicht das Throat-Free.
Brauchst du noch was? Ich hab nämlich auch was vergessen. können wir uns zusammen Click and Collect. Wir standen dann
ich
vor diesem Schrank und haben festgestellt, eigentlich brauchen wir noch mehr Einlegeböden, das ist so scheiße, wie wir das gebaut haben.
Ja, ich bräuchte tatsächlich noch was. Und zwar so ein Schalter.
Das machen wir nach der Sendung.
Nee, ich hab jetzt nämlich bei eBay, habe ich gedacht, okay, ich kann es auch versuchen, bei eBay zu kaufen, ne? Und habe ich tatsächlich so ein, wie nennt sich das, dieses Gateway, ein Throat-Free Gateway habe ich gekauft. Und das habe ich auch bekommen, sogar für, ich glaube, ziemlich genau fürs gleiche Geld, was ich auch bei IKEA gezahlt hätte. Ich glaube, ich habe nicht mehr gezahlt mit Versand.
Und die Strafgebühr.
Genau. Und dann hatte ich das und dachte, jetzt kann's losgehen. Ja, nee, kann's nicht, weil ich brauche zusätzlich nämlich noch diesen Dimmer oder Schalter oder, also ich nenne das Schalter, ihr würdet das wahrscheinlich irgendwie anders nennen, womit du eben irgendwie das Ding ansteuern kannst. Ich glaube, Ansteuergerät heißt das oder irgendwie sowas. Das brauche ich jetzt auch noch, damit das Gateway dann das Ansteuergerät und das wiederum die Lampe und dass ich dann irgendwann mit meinem Handy die Lampe anmachen kann. Und das ist halt...
Kannst du ja auch einen Raspberry Pi mit einem CC2531 in die Bude hängen, dann brauchst du diese Bridge, die hast du jetzt schon.
Die haben wir jetzt schon.
Und dann...
und es kostet halt alles nicht die Welt, gell? Also dieses Ansteuergerät kostet, ich glaube, 10 Euro. Dafür will man ja keine Strafgebühr von 10 Euro zahlen. Also, das ist ja albern, gell?
Ja, absolut.
Ja. Ja, aber es dringt es jetzt auch nicht. Wir machen das Licht im Moment an, indem wir den Stecker reinstecken und wieder rausziehen. Sehr gut. Das ist halt, ja, ist ein bisschen vorsichtflutlich, aber geht schon auch.
Ist dann halt so, gell? Geht auch mal.
Ja, genau. Und wenn das jetzt ein halbes Jahr noch so ist, dann ist das halt so. Das ist auch nicht so wild.
Ja.
Aber wo ich auch dachte, ist eigentlich IKEA nicht würdig, dass sie das nicht ordentlich auszeichnen. Gell? Also das hätte ich jetzt nicht erwartet von IKEA. Float.
Ja, das ist aber auch im also ich habe mir diese Throat-Free-Sachen, die gibt's ja schon eine ganze Weile, auch vor der Pandemie schon lange, und da war ich mal irgendwann interessiert daran, weil das ist ja im Grunde nur Zigbee, das heißt, das ist rein technisch spricht da nichts dagegen, dass das auch mit dem ganzen China-Crap von Xiaomi, den ich hier so in meiner Wohnung rumfallen habe, diese ganzen Sensoren und Krams, kompatibel sein kann, und genauso mit den Philips Hue-Birnen, das ist ja alles, da steckt ja überall nur Zigbee als Funkstandard dahinter, insofern am Anfang wusste ich da auch noch nicht so 100% Bescheid, bevor ich mich da so richtig habe angefangen zu nerden. Und dann war ich da bei IKEA im Laden und stand vor diesen Dingern, und da ist das genauso schlecht erklärt. Also stehst du dann auch vor dem Regal, wo es diesen ganzen Kram gibt, und du kannst
das irgendwie rumdrücken. Das brauche ich jetzt nicht, genau.
Das genau,
ist fehlt
das alles komplett. Ist nicht so richtig erklärt da, und ja, wenn du es weißt, dann wunderbar, dann greifst du da ins Regal und nimmst den Scheiß mit, aber ja, da war dann in dem Augenblick auch niemand, und ich meine, im IKEA mal irgendwie den kompetenten Menschen zu erwischen an einem Samstag, das kannst du ja auch, also die kannst du ja in Gold aufwiegen lassen, die Leute da, die Küchenberater und was da so rumläuft. Weil wir sind ja immer von Hunderten von Leuten belagert, und oder damals war das halt so. Ja, insofern, da habe ich es auch nicht verstanden. Da stand ich auch davor, hätte mir genauso gut passieren können, dass ich da im Laden ohne Online-Shop Teile vergesse. Ich habe dann gar nichts gekauft, deshalb ist mir nichts passiert, aber hätte sein können.
Ja.
Naja, gut. So.
Gut.
Haben wir das Thema auch abgehakt. Nach so viel Ärgerei ist doch jetzt ein bisschen Zeit für was Lustiges, oder?
Oh Gott.
Gibt's keine.
Jazzwitz der Woche. Der Sneakpot, jetzt sogar mit Jingle.
Oh Gott, ist das schlecht. Und so lang vor allem. Das ist länger als der Witz.
Ja, das liegt ja an dir.
Fantastisch. Okay. Also, treffen sich zwei Jazzmusiker, sagt der eine zum anderen: Du, ich habe neulich deine Platte gekauft. Meint der andere: Ach so, du warst das.
Den hat man jetzt kommen sehen schon. Aber
natürlich, die sind ja immer gleich, die Jazzwitze. Das ist ja das Problem.
Ja.
Ach ja.
Outdoor-Jingle.
Nee, einer reicht. Es war so viel Arbeit. Super. Ja.
Wir können jetzt mal eine neue Sneakpot-Melodie machen, wenn du jetzt die ganze Zeit hier auf
Musik unterwegs bist. Ja, das ist toll zu können. Das
ja.
Grandioses Jingle.
Genau.
Ja, da fehlt nur noch eine Kategorie.
Oha.
Der Film für die nächste Woche.
Bist du dran, oder?
So wie ich das sehe, bin ich dran.
Überraschung.
Das Lustige ist ja, also wir haben, ich glaube letzte Woche oder vorletzte Woche, hatte ich was und dann habt ihr mir an einer Stelle einen Hinweis, und ohne dass ihr das wisst, habt ihr mir einen Hinweis gegeben, welchen Film ihr nicht haben wollt. Aber das ist der, den ich mir ausgesucht hatte.
Und den muss ich sehen.
Dann habe ich, ihr habt in einem Gespräch durchblicken lassen, dass ihr den nicht angucken wolltet und abgeschreckt wart oder so. Und ich hatte aber im Hinterkopf schon vorher in dem anderen Gespräch, eine halbe Stunde vorher, beschlossen, den wähle ich, wenn mir den keiner wegschnappt. Und dann habe ich euch nach der Sendung gefragt, wenn ich jetzt einen Film hätte, wo ich vielleicht weiß, dass ihr den nicht sehen wollt, wie würdet ihr dazu stehen? Und habt ihr gesagt, nein, nimm den, das ist ja kein Problem. Und deshalb wähle ich jetzt Mank, weil ich den sehen will.
Wow. Gott. Ja, sehr gut, sehr gut. Das ist die Sneak. Das kann auch mal gelitten werden. Ja. Das ist bei Netflix, oder?
Kann ich zwischendrin nach Hause gehen?
Geht nur 2 Stunden irgendwas, du hast. Du hast irgendwas von 3 Stunden geredet? 2 Stunden 11. Ist nicht so schlimm. Ist ein bisschen schwarz-weiß.
Ach ja, ich freue mich.
Oscar nominiert. Sehr. Der neue Fincher.
Fantastisch. Ja, eigentlich muss man das sehen. Eigentlich
also, ich dachte, okay, ich nehme Mank, das ist wunderbar, den Oscar nominierten, alles wunderbar, ich hab was, hoffentlich nimmt mir das keiner weg. Und dann irgendwann in der Sendung, ja, Mank, oh ja, weiß ich nicht, ja, so, die Hälfte der Zeit liegt da betrunken rum und dann geht das ewig, will ich nicht sehen, habe ich nie angeklickt. mein schöner Film, was macht ihr da?
Gut, dann wissen wir ja schon, was wir nächste Woche sehen. Ich schneide dich einfach wieder rein nächste Woche. Das ist die Meinung dazu.
Ja, ich bin gespannt. Ja, schön.
Ich habe euch nach der Sendung gefragt, wenn ich wüsste, dass ihr den nicht sehen wollt, hast du gesagt, nein, das ist...
Nee, hast du ja recht.
Nimm das also, ruhig, das muss.
Ja, nein.
Ja, das finde ich absolut in Ordnung. Ich freue mich drauf.
Das jetzt. Habe ich mich jetzt schon drauf gefreut, dich zu wählen. Jetzt freue ich mich drauf. Okay. Also Gary Oldman im neuen Fincher-Film.
Genau, Amanda Seyfried, das wird super.
Ja, toll.
Ich hoffe
toll,
doch.
Ja, toll.
Ja. Ja, unbedingt. Ich bin jetzt schon Fan. 77% Übereinstimmung. Ist das viel oder wenig? Ich glaube, das ist wenig, oder?
Bei mir ist es 97%. Also.
Ja, ich bin auch ziemlich sicher, dass du den feiern wirst, Stefan. Entgegen allem, was du jetzt sagst.
Ja, glaube ich auch.
Das ist so Hollywood.
2 Stunden 12, das ist doch schon wieder.
Ach komm, das haben wir doch schon
70,
oft.
Das ist nicht viel.
Warte mal, was sagt er bei mir? Ich bin auf dem Weg. Muss dann immer hier unten klicken, sonst läuft er gleich los, gell? 95% Übereinstimmung.
Oh wow. Ja, bin ich gespannt, ob das unsere Punkte so widerspiegeln wird nächste Woche.
Hier gibt's 9,5, 9,7 und was war's? 7,6.
7,5, ja. Ja, mal gucken.
Ja, macht sich ja fast von allein die nächste Sendung.
Ja. Womit wir wieder am Anfang sind.
Ja. Ja, genau. Ja, gut. Okay, also, Aufgaben sind verteilt. Die Hörer und Hörerinnen wissen Bescheid. Sneakpot.de für die Kommentare. Und nächste Woche Mank. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.